Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, Hallöchen.
Ja, guten Morgen ist gut, wir haben 12 Uhr.
Ja, 12 Uhr. Naja gut, am Sonntag ist das für Leute einen guten Morgen, weil die genießen die Möglichkeit ausschlafen zu können. Oder viele genießen genau. Das.
Meinst du, sie sitzen gerade beim Frühstück beziehungsweise noch beim Brunch?
Wer weiß, wann das gehört wird. Es kann
mit
sein,
der geliebten Familie.
Es kann auch sein, dass das einige Leute beim Abendbrot hören, keine Ahnung.
Nein, ich meine ja zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme, ja. Wie auch immer. Immer wieder sonntags.
Oh ja, immer wieder sonntags.
Ach, das wollte ich jetzt eigentlich nicht damit generieren.
Den Ohrwurm.
Ich denke, viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen gar nicht, von welchem Lied wir ja gerade gesprochen haben. Das ist, denke ich, doch sehr weit zurück.
Vor allem, je älter wir werden, umso öfter fällt dieser Spruch.
Und
ist dir das mal aufgefallen?
Du meinst, dass
ja, ab und zu hauen wir das ja mal so raus.
Aber dass sich viele nicht daran erinnern können oder was, ja. wo wir drüber sprechen, ja, das ist mir auch aufgefallen, das stimmt. Aber natürlich werden ja auch, wird es ja hoffentlich auch einige Hörerinnen und Hörer geben, die in unserem Alter unterwegs sind. Die dann gemeinsam mit uns alt werden.
Ja, die zumindest wahrscheinlich wissen, von was wir reden, ja.
Dazu muss man ja nicht alt sein.
Nein. Deswegen.
Nicht zwangsläufig.
So.
Ja.
Ja. Genau. Ja.
Ende mit lustig, Ende mit Smalltalk oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, so. Ja, ja.
Du willst jetzt hart in die Sendung einsteigen, okay?
wie war das? Hart, aber fair. Ich wollte eben schon sagen, wie war das nochmal?
Hart, aber herzlich.
Hart? Hart, genau, ja.
Hart, aber genau. Herzlich.
Ja.
Kann man ab und zu mal gucken aus nostalgischen, verklärten Gründen, aber teilweise auch schlecht gealtert.
Ja, einige Serien aus der Zeit sind ja schlecht gealtert. Allein schon der Humor.
Das ist wahr. Da muss man schon starker Fan der 80er Jahre sein, wenn man diese Serie.
Ja, oder wie gesagt, man ist halt mit groß geworden.
Eben.
Beziehungsweise hat es halt zu der Zeit dann auch im deutschen Fernsehen gesehen. Mhm. Mit den guten deutschen Synchronisierungen.
Ja.
Heute gucke ich ja Serien lieber im Original. Wenn es nicht gerade irgendwie spanische oder italienische Serien sind. Aber die sehe ich eigentlich eher weniger, von daher. Weil, wie gesagt, die Sprachen bin ich dann auch nicht unbedingt mächtig. Nee, aber US-Serien oder so gucke ich dann eigentlich sehr gerne im Original.
Also das mache ich teilweise auch, wenn mein Konzentrationslevel sehr hoch ist. Weil, also ich mache mir da gar nichts vor, wenn ich eine deutsche Sendung gucke, das kann ich auch so nebenbei konsumieren, aber wenn ich was in Originalsprache schaue, dann muss ich mich schon stark darauf konzentrieren, dass ich das alles auch mitbekomme, weil es halt nicht im täglichen, weil es nicht bei mir im Alltag ist, dass ich Englisch spreche oder höre etc. pp. Das ist so. Und so die allerletzten Feinheiten und so die ganzen Jokes bekomme ich auch so richtig nicht im Original mit. Das muss ich zugeben. Dafür ist mein Englisch zu schlecht, dass ich jetzt alles mitschneiden kann. Ist so.
Ja. Und man muss ja auch sagen, wir sind ja in der glücklichen Lage, dass deutsche Synchronisationen in der Regel sehr gelungen sind.
Da gibt es andere Länder, da ist das nicht gang und gäbe. Obwohl ich der Meinung bin, dass dort auch die Verbreitung der englischen Sprache innerhalb des Landes viel größer ist, wo es das so nicht gibt. In den Niederlanden zum Beispiel, da ist, glaube ich, der Anteil der englischsprachigen Leute oder Bürger viel höher als bei uns, habe ich das Gefühl. Weil da gibt es das in diesem Sinne gar nicht, wie bei uns, diese Synchronisationskultur, die es bei uns gibt.
Ja, oder es gibt ja auch Länder, wo du teilweise in der Synchro eine Stimme hast für alle.
Das ist dann sehr
verstörend. Das stelle ich mir ganz schwierig vor.
Ja. Aber ich hoffe, es gibt wenigstens noch Differenzierungen zwischen männlich und weiblich. Das wäre dann nach meiner Meinung wenigstens noch sinnvoll.
Ja, nee, aber da, wie gesagt, also Deutschland, gerade mit Synchro etc., das ist schon.
Und es gibt ja auch
durchaus in der Regel sehr gut,
Beispiele, das ganze Filmreihen dadurch gewonnen haben. Die ganzen Bud Spencer und Terence Hill Synchronisationen, die haben dadurch gewonnen. durch
die, ich habe mir eben so auf die Zunge gebissen.
Lustigen Dialoge, die halt der Herr Brandt dort drüber gesprochen hat. Ja, die es ja im Original damals, so gar nicht gab.
Ja, oder wie hieß denn damals die Serie mit Roger Moore und dem
Curtis?
Die zwei. Mhm. Da war ja die deutsche Synchro, also heute mal, gerade auch im Vergleich zum Original, ist die deutsche Synchro ja auch wieder so. Schwierig. Damals, wir kannten ja nichts anderes. Genauso wie die Profis, die Synchro war auch teilweise eher so. Gerade rückblickend gesehen ist es dann ein bisschen schwierig. Aber klar, ich guck's heute auch ab und zu mal noch gerne, wenn ich irgendwie beim Zappen drüber stolpere, aber so die Freiheiten, die man sich da teilweise gegönnt hat damals.
Ja, gut, aber ich finde durchaus, die Terence Hill-Geschichten und Bud Spencer-Geschichten haben dadurch gewonnen. Ist meine Meinung.
Ja. Ja, gerade. Ich denke mal, gerade für uns, auch mit der Popularität, die beide ja dann einfach auch erreicht haben, hier in Deutschland gerade, hat die Synchro viel beigetragen, weil die Filme dadurch zumindest mal, was halt jetzt die Richtung Komödie oder halt das Lustige am Film, dann doch besser funktioniert hat für das Gesamtkonzert oder für diesen Film und wie gesagt, da halt auch viel für die Popularität einfach dann schon geholfen hat, ja. Plus nochmal die, gerade auch Bud Spencer war ja, gerade auch bei seinen Auftritten und bei seinen Pressetouren, die er teilweise gemacht hat, ja, dann auch nochmal eine, zumindest mal von dem, was man so von außen mitbekommen hat, eine recht coole Socke, ja. Von daher hat es schon, denke ich mal, ganz gut gepasst.
Ja, also nicht nur Bud Spencer, auch Terence Hill, der ist da sehr lustig und tiefenentspannt unterwegs. Spricht ja auch relativ gutes Deutsch, der Terence Hill. Was viele gar nicht so wissen. So ist es. Ja, das ist wieder unser kleiner Ausflug in die Filmwelt. Ja. Warum auch nicht? Ja. Wir könnten ja mal eine Spezialfolge über Serien machen. So auf Halde produzieren, so als Backup-Folge.
Boah, Serien. Das ist halt die Frage. Wollte man dann eigentlich auch wieder eher so aus Serien auf der Jugend zurückgreifen?
Ja.
Und eventuelle Neuauflagen dieser Serien? Da haben wir ja letztes Jahr auch über die ein oder andere mal gesprochen gehabt. Oder wollte man da wirklich auf aktuelle Serien?
Aktuell bin ich eigentlich nicht so tief im Thema, muss ich sagen. Das ist ganz, ganz schwierig bei mir.
Ja, okay.
Das ist genauso.
Trotz der ganzen Streamingdienste.
Ja, wenn man
ja keine Zeit.
Wenn man keinen hat, außer Amazon Prime.
Dann hast du doch auch genug Serienangebote.
Ja, das ist aber relativ gering. Das ist nicht das, was mich eigentlich interessiert. Nee, aber ich glaube, bei mir ist das so wie mit dem Musikgeschmack. Der prägt sich in einer ganz gewissen Zeit und in dieser Zeit findet man halt seine Bands, die man gut findet, seine Musikrichtung und ist dann quasi geprägt und man entdeckt relativ wenig Neues. Und
hört immer nur dasselbe, ne?
Ja, und das ist das Problem. Mhm. Gerade wenn man auch keinen Streamingdienst hat, wie Spotify oder Amazon Music zum Beispiel auch, haben ja auch einen Musikdienst oder Apple Music, dann entdeckt man halt logischerweise wenig Neues. Man greift halt immer wieder auf das zurück, was man gut findet. In dem Bereich, wo mein Musikgeschmack geprägt worden ist, da habe ich zwar ein relativ großes Portfolio, wo ich da unterwegs bin, aber man entdeckt relativ wenig Neues.
Und da muss ich ja eigentlich mal gerade für die Streamingdienste eine Lanze brechen, weil ich bin ja selbst Apple Music-Nutzer und die Möglichkeiten, die du da hast, also wenn du willst, ja, gerade neue Sachen zu stoßen, beziehungsweise da mal was anderes zu hören, aber halt aus denselben Genres noch, ist eigentlich sehr gut. Also ich fühle mich da sehr gut aufgehoben. Ich habe da gerade auch im Bereich deutschsprachigen, aber grenzüberschreitenden, alle Grenze jetzt wie regional, also Ländergrenzen, nicht Grenze, Geschmack, sondern Ländergrenzen. Gerade wenn es halt jetzt Österreich, Schweiz, eventuell auch noch so deutsch sprechende Teile, Italien oder sowas geht. Teilweise auch dann gerade so diese ganzen Kooperationen hier Frankreich, beziehungsweise dann auch wieder schon teilweise in den Ostblock rüber. Was jetzt so Hip-Hop, dieses ganze Genre da angeht, kannst du da eigentlich schon sehr viel finden auf kannst du sehr viel finden, beziehungsweise auf Playlists oder auch gerade auf so kuratierte Sachen stoßen, wo du da viel Neues hören kannst. Ob das alles natürlich dann auch so dein Ding ist, ist eine andere Frage, aber da gibt's schon Möglichkeiten, ja. Wobei jetzt gerade jungen amerikanischen Hip-Hop bin ich über ein paar Sachen gestolpert, die ich so nicht kannte. Also das ist schon klar, ja, vermehrt höre ich dann doch wieder das Alte, aber so ein paar neue Sachen sind ja schon durchaus ganz okay, ja.
Hin und wieder, dann tauchen bei mir wieder Bands auf, wo ich sage, okay, da bleib ich hängen. Jetzt zum Beispiel vor ein paar Monaten, ich glaube schon vor ein paar Jahren bei mir, die österreichische Band Wanda ist bei mir hängen geblieben, finde ich total cool, mag ich. Ja, das sind dann immer so Dinge und dann beschäftigt man sich auch dann mit der Band und schaut sich dann noch Live-Videos an oder Konzertmitschnitte an oder auch mit dem Bandleader beschäftigt man sich dann auch, weil man das, dann taucht man auch ein bisschen tiefer ein. Ne? Also das ist so das Letzte, was ich für mich entdeckt habe aus der neueren Musik. Aber die ist ja auch schon wieder sehr lange die Band ist ja auch schon wieder sehr lange am Start. Ist ja nun auch fast schon etabliert, würde ich sagen, gerade in Österreich. Hier bei uns gar nicht so bekannt, habe ich das Gefühl. Ja.
Ja, ja. Und was ich auch sagen muss, ich bin ja auf Social Media nicht mehr so aktiv, aber was auch ganz gut funktioniert für mich mit dem, halt wie meine Timeline mittlerweile funktioniert und was ich reingespielt bekomme, ist gerade auch im Bereich Musik Instagram. Der Algorithmus spült mir da ab und zu mal ein paar Sachen rein, die wirklich mein Geschmack auch sind und wo man da mal auf gerade junge, eher unbekannte Künstler trifft, auch aus deutscher Hip-Hop, ja, durchaus, deutscher Rap, deutscher Hip-Hop, wo ich da auch schon über ein paar Namen gestolpert bin, die mir nichts gesagt haben. Und die ich dann auch schön auf Amazon Music gefunden habe und dann gleich mal für ein paar Streams gesorgt habe. Bleibt nicht viel hängen wahrscheinlich bei den Künstlern, aber immerhin.
Ja.
So, dann geh doch hin und kauf die LP oder kauf, ja. Hätte ich die Technik noch?
Also ich habe gerade wieder einen Plattenspieler installiert und aufgebaut und habe mich da wieder ein bisschen auf Vinyl eingerichtet, ja.
Das kommt mir nicht mehr ins Haus. So viel Spaß ich daran hätte, das kommt mir nicht mehr ins Haus.
Na, ich habe es jetzt so konzipiert, dass der Plattenspieler auch in meinen Sonos-Setup rein streamen kann. Also ich habe jetzt nicht noch alte Boxen aufgebaut, sondern ich habe das so konfiguriert, dass ich halt über meine Sonos-Infrastruktur Platten konsumieren kann. Da gibt's ja mittlerweile auch Drittanbieter, die das realisieren.
Ja, es gibt Plattenspieler, da kannst du die Platte direkt in die MP3 reindrücken.
Zum Beispiel.
Es gibt ja nichts, was es nicht gibt.
Oder direkt mit Bluetooth connecten, gibt's es ja alles.
Ja, gibt. Aber wie gesagt, dieses Fass mache ich nicht mehr auf. Ich habe mich über die letzten Jahre komplett von allem in diese Richtung getrennt, auch was CD betrifft. Von daher, das Fass mache ich mir nicht mehr auf.
Ja, aber gerade wenn du auch noch viele alte Platten hast, wie so ich es habe. Ja,
die sind alle weg.
Bei mir nicht, nee. Und sich dann auch noch mal tief in die Musik einarbeiten möchte, dann kramt man halt noch mal die alten Platten raus.
Ne? Ja, ich habe hier noch ein paar CDs, die ich zuletzt wieder gefunden habe, die muss ich auch gucken. Ja, okay, die nehmen ja jetzt keinen Platz weg. Ja, nicht wie früher, die ganzen Platten und CD-Sammlung etc. Ja, aber nee, wie gesagt, wenn ich da jetzt wieder mit anfangen sollte, dann, das ist ein Fass ohne Boden, ja. Vor allem ein paar bestimmte Sachen wolltest du ja dann auch wieder haben und alleine das Geld, nee. Ich war nicht froh, dass ich alles los bin und würde jetzt wieder mit anfangen, nee.
Ich bringe es halt nicht übers Herz, dann eine CD-Sammlung aufzulösen, wo ich genau weiß, wie viel Geld ich da reingesteckt habe. Das sind ja schon richtige Summen, die da reingeflossen sind.
Ja, das ist dann wieder dieses Sankenkost-Problem, was du hast. Ne? Ja. Wobei, ich bin da ja in der glücklichen Lage, ja, dass ich das sehr gut ausblenden kann.
Ja, das ist so. Das ist so. Ja, aber da ich mich dann teilweise auch so intensiv damit beschäftige, kommen natürlich dann auch die finanziellen Gedanken wieder hoch. Was hat mich diese ganze Sammlung gekostet? Und dann bringe ich es doch nicht übers Herz, das dann aufzulösen. Und teilweise habe ich auch zu jeder CD dann immer so eine Geschichte, wo habe ich mir die mal gekauft? Also nicht jede CD, aber so Erinnerungen dran, so gewisse
so ein paar.
Monolithische Alben, da hat man noch ganz, ganz starke Erinnerungen dran. Ne?
Ja.
Das ist halt so.
Und wie gesagt, ich habe mich da erfolgreich von getrennt.
Respekt. Hast du sie vorher wenigstens noch gerippt und sichergestellt? Die CDs?
Ein paar Jahre. Gerade von denen, wo ich wusste, dass du die online beziehungsweise im Streaming halt sehr schlecht irgendwie,
so Bootleg-Geschichten oder sowas
hören kannst. Ja, oder es gibt auch manche Künstler, die sind ja online oder noch nicht im Streaming-Dienst vertreten, beziehungsweise nicht der komplette Katalog. Mhm. Da, ja, die Sachen, ja, die hat man dann als MP3 irgendwo liegen. Aber ansonsten weg damit, ja.
Ja, ja.
Wenn du mal guckst, was du heute teilweise nur im Streaming kriegst von bestimmten Künstlern oder ob man manch einen dann Künstler nennen will, ist die andere Frage, aber welche Sachen du auch, wie gesagt, teilweise nur online kriegst und auch nicht unbedingt jetzt bei den gängigen Streaming-Plattformen, dann hat sich die Frage nach physisch sowieso erledigt, aber das ist ja dann auch wieder ein anderes Thema. Ja, aber ich bin komplett, was meine Unterhaltung betrifft, sei es jetzt Musik, Serien, Filme etc., bin ich komplett digital gegangen, was Streaming betrifft.
Respekt, Respekt. Den Schritt habe ich noch nicht geschafft und ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht
schaffen. Es muss ja auch niemand. Wie gesagt, es gibt ja viele, die halt auch an ihrer DVD- oder Blu-ray-Sammlung festhalten. Mhm. Blu-ray bin ich nie eingestiegen. Mit dem Grund, weil Apple niemals Blu-ray unterstützt hat, also mit eigener Hardware. Mhm. Von daher war das für mich auch nie ein Thema. Ich hatte nie eine PlayStation, die Blu-ray konnte. Mhm. Von daher habe ich mir auch nie Blu-rays gekauft und die DVD-Sammlung, die ich hatte, von der habe ich mich auch getrennt. Und da war jetzt nichts dabei, was ich noch gerippt habe oder was ich unbedingt noch haben wollte oder was ich jetzt irgendwie groß noch streame oder so, aber nee.
Ja, also meine DVD-Sammlung habe ich noch, weil ich hab mich mal umgeschaut, was gibt es dann dafür überhaupt noch auf Momox oder so? Also das lohnt sich, da ist ja der Aufwand größer, da ist ja der finanzielle Aufwand größer, da brauchst du, das Zeug zu verpacken und einzupacken und wegzuschicken. Das lohnt sich ja nicht, also dafür kann man es wirklich eher entsorgen, das Ganze. Das ist ja schon eine Beleidigung. Oder
verschenken.
Ja, oder verschenken, ja. Aber das ist ja teilweise schon eine Beleidigung, wenn da dann nur so 50 Cent, 60 Cent angezeigt werden. Da denke ich dann auch, sag mal, wollt ihr mich veräppeln?
Vor allem, wo taucht das vielleicht später auf und vor allem zu welchem Betrag?
Ne? Naja, man sieht es ja teilweise auch, was die dann gehandelt werden, die Sachen. Das ist dann teilweise eine Beleidigung. Das dann,
also vor Corona bin ich ja noch gerne auf Flohmärkte gegangen. Aber seit Corona eigentlich auch nicht mehr.
Ja.
Müssen wir mal wieder anfangen, ne?
Ja, aber nein, also das ist, das kannst du echt vergessen.
Ja, so. Aber off-topic, haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen ausgereizt, das Thema.
Oh, 18 Minuten, also das war schon mal schlimmer, also so ist das ja.
Das war schon sehr viel mehr, also schlimm würde ich es jetzt nicht sagen, aber es war schon mal mehr, nur.
Es liegt ja auch immer im Ohr des Betrachters, widerspricht sich jetzt. Es liegt immer im Ohr des Hörers, so ist es richtig. Mit dem Ohr, was zu betrachten ist, ist schwierig.
Ja, man kann es versuchen, ne?
Genau. Okay, dann lass uns mal einsteigen, nachdem wir 18 Minuten hier verplempert haben.
Jetzt mal, wir hatten jetzt Serien, wir hatten Musik.
Wir hatten DVD-Sammlungen.
Die Einsteiger, willst du da jetzt?
Wir könnten jetzt noch über meine Modellautosammlung sprechen, wenn wir gerade bei Sammlungen sind. Da bin ich gerade dabei, die staubdicht zu archivieren. Ja, das ist auch so ein Thema.
Ich bin zuletzt bei mir auf meinem, ich habe ja noch so ein paar Umzugskisten, die ich seit dem Umzug vor über 10 Jahren nicht mehr angepackt habe. Da sind ja auch noch ein paar alte Videospiele, habe ich gesehen, noch drin, wo ich gedacht habe, ich hätte mich schon längst davon getrennt. Habe ich jetzt noch ein paar Kisten gefunden, wo ich unter anderem alte Super NES-Titel noch habe. In teilweise wirklich sehr gutem Zustand. Da muss ich mal gucken, was die eventuell noch bringen können. Ja. Das ist jetzt so eine Aufgabe für die nächsten Monate, ja, dass ich mal gucke, was habe ich da wirklich noch und in welchem Zustand sind die genau und welche Titel sind es halt noch. Weil ich habe mich da eigentlich auch von allem, schon vor 20 Jahren oder so getrennt, gefühlt 20 Jahren. Wahrscheinlich war es noch nicht ganz so lange her, aber vor langer Zeit eigentlich von allem getrennt und wusste gar nicht, dass ich das noch habe. Und bin da über ein paar Mega Drive und SNES-Kisten noch gestolpert. Das muss ich mir wirklich mal noch angucken, was das ist. Das wäre vielleicht auch mal wieder was für einen Flohmarkt. Wobei,
ja,
ist auch schwierig. Ja.
Weil da sind ja meistens die Schnäppchenjäger unterwegs und wollen was Günstiges kaufen.
Ja, beziehungsweise es sind da ja wie ich auch. Ich will mich jetzt nicht als Profi bezeichnen, aber wenn ich da über den Flohmarkt gehe und da mir so Sachen ins Auge sticht, weiß ich ja in der Regel, taugt's was oder taugt's nichts. Genau. Deswegen muss ich auch bei mir in der Kiste mal gucken, was hast du da genau drin, weil ich weiß ja auch ungefähr, was, wie, wo jetzt noch bringen könnte. Deswegen muss ich da mal gucken. Ja, beim Flohmarkt auch, ja. Und wenn du als Verkäufer da stehst und hast dann, wie gesagt, da so eine Kiste mit so einem Sachen, ja, du weißt ja ganz genau, wenn da jemand kommt und sich anscheinend nicht unbedingt damit auskennt und dann anfängt, dir da Preise zu nennen und vor allem dann sagt, ich nehme alles und hier hast du das und dann weißt du eigentlich schon Bescheid. Ja.
Das ist richtig.
Dann weißt du direkt Bescheid, ja. Und das sind eigentlich so Sachen, die mir auf dem Flohmarkt keinen Spaß machen. Mhm. Aber wenn du dann gerade so auch Jüngere hast, die dann sich für die alte Sachen da noch interessieren oder so, das macht eigentlich immer Spaß. Das macht eigentlich immer Spaß. Aber wenn du da jemand hast, wo du dann schon, okay, der tut jetzt so, als hätte er keine Ahnung. Du merkst aber, er hat Ahnung. Und dann versucht er dich da irgendwie noch zu drücken. Bei den Preisen, wo man selbst schon weiß, man ist da sehr gut aufgestellt. Und das ist fair, ja. Und dann versucht dich da noch einer irgendwie über den Tisch zu ziehen. Das ist mit ein Grund, warum ich eigentlich auf keine Flohmärkte mehr gehe,
ja. Ja, irgendwann wird es dann auch lächerlich, wenn man dann schon einen sehr günstigen Preis hat und die versuchen, dich dann nochmal zu drücken, dann ist es dann auch irgendwo nicht mehr für beide nicht interessant. Ne? Also für denjenigen, für den Käufer schon, aber für den Verkäufer dann halt nicht mehr. Ne?
Der eine oder andere Hörer hat sich wahrscheinlich eben gedacht, aber Thomas, gerade dafür gibt es doch die Retro-Börsen. Mhm. Ich so, ja, wollte ich auch schon immer mal hin, hab's nie geschafft, beziehungsweise ja, hab mir den Schuh dann doch nicht angezogen mit Stand oder hier gucken, wie machst du und Kram, ja, und oder bietest du das jemanden an auf der Börse zum Kauf oder so. Ja.
Ja.
Mal gucken, vielleicht, je nachdem, was da in der Kiste genau drin ist. Vielleicht mache ich das dann doch mal. Ja.
Noch ein original eingeschweißtes Super Mario.
Nee, eingeschweißt jetzt nicht, aber wie gesagt, original verpackt, alles noch drin. Und halt, wie gesagt, zumindest mal guter Zustand. Ich denke, da sind so ein paar Sachen dabei, die sind in einem sehr guten Zustand. Mhm. Aber das kommt dann drauf an, was es ist. Ja.
Ich habe bei mir letztens noch ein original eingeschweißtes Sega Mega Drive Spiel gefunden, und nämlich Echo the Dolphin. Aber das wird auch nichts wert sein, weil das ist ein Massenspiel. Also ich glaube nicht, und das ist auch gar nicht so alt, sage ich jetzt mal. Also da werde ich wahrscheinlich auch keine Reichtümer mit erzielen können. Da habe ich halt überlegt, warum ist das noch original eingeschweißt, und habe dann mal in meinem Kopf gegoogelt sozusagen. Ja, und das ist ganz einfach. Ich habe nämlich damals mir dieses Set gekauft, oder ich habe es zu Weihnachten bekommen, wo Echo the Dolphin mit in diesem Bundle war, oder das Mega Drive mit diesem Bundle sozusagen. Da gab es einmal das Echo Bundle und einmal dieses Aladdin Bundle damals. Das war, glaube ich, zur gleichen Zeit rausgekommen. Und irgendwer muss mir damals Echo the Dolphin separat geschenkt haben. Und deswegen war dieses Spiel noch original eingeschweißt und verpackt. Ja, mal schauen. Gut.
So, aber jetzt.
Jetzt, mein Gott, wir kommen immer wieder von dem, unserer Themensituation ab. Gerade wo so viele Themen haben.
Nee, aber wo wir jetzt gerade auch über Sammlungen, MP3 und Rippen und was weiß ich gesprochen haben.
Meinst du, das ist eine perfekte Überleitung zu dem Festplattenthema?
Zum Beispiel, ja.
Weil man sammelt ja normalerweise digitale Sachen auf Festplatten, auch auf SSDs oder dementsprechend auf konventionellen drehenden Festplatten. Und dieses Beispiel mit der ganzen Seagate-Geschichte, wo wir ja letzte Woche schon drüber berichtet haben und wo wir ja heute auch nochmal drüber sprechen werden, zeigt mir, dass drehende Festplatten noch lange nicht tot sind. Jedenfalls nicht im Enterprise-Bereich. Weil ja viele sagen, oh, man kann ja alles mit SSD machen. Ein Scheiß. Man kann sehr viel mit SSDs machen. Aber wo es wirklich um riesengroße Datenmengen geht, kann man derzeit noch fast gar nichts mit SSDs machen. Ist so, weil das einfach noch zu teuer ist.
Guck mal, was in dem Bereich eventuell auch noch mit Bändern unterwegs ist.
Gerade für Langzeitarchivierung. Genau.
Ja, gerade auch noch nicht CD jetzt, aber halt auch eben hatten wir es noch davon, DVD beziehungsweise Blu-ray, ja, teilweise ja auch noch, ja.
Gerade diese ganze LTO-Bänder-Geschichte, was auf Archivierungs- oder auf Langzeitarchivierung basiert, oder die ganze Amazon Glacier-Geschichte, das basiert auf Bänder, auf Bändertechnologie. Also der Trend, dass jetzt alles all flash wird, der ist im Privatbereich wahrscheinlich da, weil da die Datenmengen auch normalerweise etwas kleiner sind.
Ja, vor allem die Preise ja auch so gefallen sind. Ja.
Na, im Moment geht es wieder leicht bergauf. Ne?
So, ja, der Trend, genau.
Es ist Berg- und Talfahrt, sage ich jetzt mal. Gut, aber anyway, darum soll es jetzt im Kernpunkt nicht gehen. Bloß ich habe nur einmal wieder mehr festgestellt, was für mich ja schon lange klar war, dass drehende Festplatten noch lange nicht tot sind, gerade wenn es um große Datenmengen geht. Weil ich das immer wieder aus allen Ecken höre, ja, wer macht denn das noch? Ja, das machen mehr, als man glaubt. Gut, allerdings haben wir letzte Woche über den Seagate-Festplattenbetrug gesprochen. Ja, Betrug klingt jetzt so hart und gerade wenn Seagate da vorne vorsteht, man muss klar sagen, und das möchte ich jetzt auch nochmal deutlich herausarbeiten, die Platten werden nicht von Seagate vertrieben oder nicht von Seagate verkauft, weil wir haben nämlich letzte Woche am Montag nochmal eine E-Mail von Seagate erreicht, oder uns hat nochmal eine E-Mail von Seagate erreicht, wo Seagate nochmal klargestellt hat, dass sie im Endeffekt in direkter Art und Weise damit nichts zu tun hat. Seagate hat falsch deklarierte Festplatten weder an Händler verkauft noch direkt vertrieben. Das war das erste Statement. Und letztendlich konnte man aus den Statements herauslesen, dass Seagate empfiehlt, die Datenträger bei zertifizierten Distributoren oder Großhändlern einzukaufen. Das impliziert für mich natürlich auch, dass die ganzen Platten, die im Umlauf sind derzeit, nicht von Seagate vertrieben worden sind und dass die Händler wie Amazon oder auch Alternate oder wo sie alle aufgetaucht sind, die auf Graumärkten oder auf grauen Channels eingekauft haben. Bedeutet, da ist irgendein Händler hergekommen, der hat gesagt, hier, ich kann euch die Festplatte Stückpreis für so und so viel verkaufen. Das erschien Amazon oder wie sie auch alle hier heißen, sehr attraktiv. Und die sind dann quasi auf den grauen Channel gewechselt und haben dort die Festplatten eingekauft. Weil wenn es halt direkt von Seagate gekommen wäre, dann wäre das halt so nicht passiert. Ja, also das ist so die Aussage, die uns Seagate zukommen lassen hat. Und auch wenn es sich um rezertifizierte Festplatten handelt, die ja auch von Seagate vertrieben werden, bedeutet das dann auch, dass sie gekennzeichnet sind und dementsprechend auch offiziell rezertifiziert sind oder refurbished sind oder in einer Revision gewesen sind. Und da kauft man ja denn auch mutmaßlich sozusagen gebrauchte Festplatten. Das ist dann aber auch die Situation, dass man dann darüber natürlich auch vorher in Kenntnis gesetzt worden ist, dass es gebrauchte Festplatten sind. Was ja hier bei dem Betrugsfall nicht der Fall ist. Dort werden ja neue, alte Festplatten als neu verkauft. Ja. So, und das hat sich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen hochskaliert oder hocheskaliert, diese ganze Situation am Markt. Und mittlerweile ist es so, dass jetzt aktuell bei den Kollegen der CT 200 dokumentierte Fälle aufgetreten sind. Wahrscheinlich werden es noch viel, viel mehr sein. In der Zwischenzeit sind da wahrscheinlich noch viel, viel mehr aufgetaucht. Und auch im Ausland häufen sich die Meldungen, dass da gebrauchte Festplatten als neu verkauft worden sind. Von Luxemburg bis Japan sind mittlerweile weltweit diese Festplatten aufgetaucht. Und es gibt auch eine ganz heiße Spur. Mittlerweile kann man immer noch nicht hundertprozentig sagen, aus welcher Quelle diese Festplatten jetzt entsprungen sind. Aber man hat eine heiße Spur und man vermutet, dass die aus China kommen. Und in China hat man eine riesengroße Serverfarm oder ist man dabei, eine riesengroße Serverfarm Stück für Stück zurückzubauen, weil nämlich die Kryptowährung Chia zurückgebaut wird oder eingestellt worden ist, weil sich das Ganze nicht mehr rechnet aufgrund der extrem hohen Energiekosten etc. pp. Hat man halt diese Kryptowährung eingestellt und dort wird halt die Serverfarm auch speichertechnisch langsam zurückgefahren. Die Speicherkapazität der Serverfarm sank von 34 Exabyte auf 19 Exabyte. Und die Differenz von den 15 Exabyte entspricht circa 1.016.000 Terabyte Festplatten. Und man vermutet, dass diese 1 Million Platten jetzt irgendwo im Umlauf sind. Gott sei Dank sind es nicht alles Seagate-Festplatten. Man geht von 40% aus. Das sind dann immer noch 400.000 Platten, die im Umlauf sind. Und die werden jetzt wahrscheinlich weltweit verteilt, diese Festplatten. Und das ist natürlich eine Menge. 400.000 Stück ist ein Riesenkonvolut. Man kann natürlich dann auch daraus schließen, was ist mit den anderen 600.000 Festplatten? Die sind ja dann auch wahrscheinlich im Umlauf und ich schlussfolgere daraus, dass das Problem jetzt auch auf andere Festplattenhersteller zukommen wird. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass die ersten WD-Platten auftauchen werden. Zum Beispiel.
Ja, könnte sein.
Wie gesagt, es wäre alles okay, wenn die Platten auch offiziell als gebraucht verkauft würden. Ist es aber nicht. Die werden halt als neu verkauft. Und das stellt natürlich viele Einrichtungen, viele Universitäten, viele Behörden, die große Mengen von diesen Festplatten einsetzen, vor ganz großen Herausforderungen, nämlich erstmal festzustellen, was da überhaupt im Einsatz ist, etc. pp. Und das alles zu überprüfen. Und je nach Struktur, je nach Einrichtung und je nach Aufstellung der Administration dieser Anlagen ist das nicht so einfach. Das ist nicht schön. Und letztendlich, auch wenn Seagate direkt da keine Schuld dran hat, es ist natürlich trotzdem ein großes Imageproblem für Seagate, ganz klar. Weil Seagate steht nun mal auf der Platte drauf und wird immer wieder damit in Verbindung gebracht, logischerweise.
Ja, klar.
Ja, großes Problem. Und 400.000 Platten, das ist schon mal eine Hausnummer. Ja. Nicht schön.
Nein.
Nicht schön. Die Endkunden können froh sein, weil es nur Serverplatten sind und weil sich wahrscheinlich ein Endkunde keine Exos-Serverplatte zu Hause installieren wird, da werden es wahrscheinlich im schlimmsten oder im besten Fall irgendwelche Iron Wolf NS-Platten sein, die man sich zu Hause installiert und die sind Gott sei Dank davon nicht betroffen. Ja. Naja. So ist das. Aber bemerkenswert und schön ist es, dass Seagate so eine hervorragende Pressearbeit derzeit macht und dass halt dementsprechend auch die Publikationen angeschrieben werden, die darüber berichtet haben und wo es dann nochmal so ein Statement gibt von Seagate und dass das dann nochmal betreut wird und dementsprechend auch damit vernünftig umgegangen wird. Also das ist schon recht vorbildlich, wie sich Seagate da verhält. Jedenfalls so, wie ich es mitbekomme, ist es in meinen Augen eine sehr vorbildliche Vorgehensweise. Das nochmal so. Da gibt es andere Unternehmen, die in der Vergangenheit nicht so sauber gearbeitet haben. oder so vorbildlich gearbeitet haben.
Oder so schnell.
Ja, wir hatten Samstag veröffentlicht und Montagmorgen hatten wir die E-Mail von Seagate im Postfach und auch aufgrund der Schreibweise konnte man zwar davon ausgehen, dass es natürlich viele Textbausteine waren, aber sie haben sich mit dem jeweiligen Publikationsmedium auch auseinandergesetzt, weil sie haben sich auf den Podcast bezogen, sie haben sich auf die Stelle bezogen im Podcast, also da hat sich schon einer wirklich individuell mit auseinandergesetzt, das war jetzt nicht einfach nur so eine ganz globale E-Mail, sondern sie sind auf das jeweilige Medium auch eingegangen. Das war schon sehr, sehr gut gemacht, gute Pressearbeit, muss ich sagen. Gut, das zum Thema Seagate. So, und dann lass uns trotzdem aufgrund dessen, dass wir heute relativ wenig Apple-Themen drin haben, nochmal so ein bisschen über Apple sprechen, über so ein paar Dinge, die Tim Cook im Rahmen der Quartalszahlen und der sogenannten Earnings Calls rausgehauen hat. Da gab es ja wieder so relativ sehr viel frei interpretierte Statements, die auch die Kollegen sehr stark interpretiert haben und in ganz viele verschiedene Richtungen ausgelegt haben. Also Cook hat gesagt, er sieht sehr viel Potenzial für neue iPhones. Oh Wunder, dass neue iPhones kommen werden, das ist eigentlich sicher. Wir werden wir jedes Jahr sehen, das ist kein Thema. Aber er hat sich dann auch nochmal konkretisierter ausgedrückt. Er denkt, dass gerade im Bereich der Formfaktoren noch Raum für Innovationen ist. Mhm. Und jetzt haben ja ganz viele Leute das so interpretiert, ja, Formfaktoren, oh Gott, es kommt jetzt ein faltbares iPhone. Ich interpretiere das eher in die Richtung iPhone Air. Also slim, klein, dass er das mit Formfaktoren meint. Ich interpretiere das jetzt nicht direkt in faltbare iPhones. Ist meine Meinung.
Ja, das sei dir ja auch gegönnt, ja, deine Meinung. Ich denke schon, dass er zumindest mal irgendwo ganz hinten dran auch das im Kopf hat.
Absolut.
Ich denke, dass Apple das nach wie vor aussitzt, das Thema. Weil es ist jetzt, oder ist egal, welches faltbare, ja, wir sehen da keine riesen Marktanteile in dem Bereich.
Ja.
Es wurde das generelle Problem wurde noch nicht geknackt. Wir kommen dem Ganzen immer näher. Wir hatten zuletzt ja auch über wer war's? Wo ich hatte da auch den Link hier nochmal kurz reingehauen. Das war das. Oh, welches war das dann, wo ich gesagt habe, jetzt kommen wir von der Dicke beziehungsweise von der Dünne langsam in die Richtung.
War es nicht ein Oppo?
Das kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es schon wieder erfolgreich verdrängt, weil, wie gesagt, für mich spielen die ja im Prinzip noch keine Rolle. Egal, ja, auch die Samsung-Geräte nicht, ja. Und Samsung ist da ja im Prinzip gerade, was jetzt hier so der Bekanntheitsgrad oder die Aktivitäten ja im westlichen Markt betrifft, da ganz vorne mit dabei, in diesem Premium-Segment der faltbaren Geräte, besetzt da ja auch beide Formfaktoren, die eigentlich so das Ding aktuell sind, ja. Also mit dem Fold und mit dem Flip, eigentlich bei die zwei Formfaktoren, aber generell Marktanteile sind da ja wirklich noch, ja, ferner liefen, ja, eigentlich uninteressant. Das ist, denke ich mal, nicht der Margenbringer für Samsung, wenn überhaupt, ja. Ja, wenn sie da überhaupt irgendwo Plus schreiben bei den Dingen. Ja.
Und es wurde ja auch schon prognostiziert, dass dieser Markt auch gerade dieses Jahr wieder rückläufig sein wird und der Trend eher zurückgeht, also dass sich das reduzieren wird, dieser ganze Markt. Das wurde ja auch schon prognostiziert.
Und wie gesagt, ich denke, dass das Apple momentan noch aussitzt und keinen Zwang sieht, da auch was bringen zu müssen. Mhm. Sie sind da, wie gesagt, in der glücklichen Lage? Sie sind da in der Position, dass sie das nach wie vor abwarten können. Die sind da nicht irgendwo in der Pflicht, würde ich sagen, dass wir sehen, dass ein Hersteller da ein Must-Have auf den Markt gebracht hat oder bringt in naher Zukunft, der da signifikant Zahlen in den Markt drücken kann. Sehe ich jetzt keinen, auch Samsung nicht.
Nein.
Von daher, wir hatten es in der Vergangenheit ja auch schon öfter angesprochen, ich denke, was dem Bereich fehlt, ist jemand wie Apple, der da, wenn er mit einem Foldable kommen würde, da auch entsprechend Mengen machen könnte. Vorausgesetzt, wir haben hier nicht das Problem, wie jetzt bei der Vision Pro. Eine Menge Technik zu einem Preis, der einfach jenseits von Gut und Böse liegt, ja. Und da ist scheißegal, wie gut die Technik oder wie weit die Technik im Voraus oder welchen Vorsprung da du da hast, wenn überhaupt, gegenüber jemand anderem. Wobei wir da auch eine andere Voraussetzung haben, was den Markt betrifft. Der Smartphone-Markt ist ein etablierter Markt, der funktioniert. Ja, wir wissen, was wir da erwarten können von den Geräten, und du bist ja eigentlich nur dabei, wie gesagt, das ganze Gesamtpaket Smartphone anders zu verpacken. Ja, im VR oder AR-Markt, ja, der hat sich ja noch nicht gefunden, der Markt. Ja, egal, was man jetzt sagte, die Meta Quest 3 oder wer auch immer, ja, die Dinge verkaufen sich wie geschnitten Brot. Verkaufen sie sich für den Preis, den sie haben, für die Nische, die sie besetzen, verkaufen sie sich, ja, aber mein Gott.
Das liegt aber auch am Preis, logischerweise, dass sie sich so gut verkaufen.
Aber wie groß ist der Markt, ja, was wird damit gemacht?
Und wenn man jetzt mal ganz frech sein will, dann könnte man sagen, dass das Meta für den VR oder für den Brillenmarkt mehr bisher getan hat als Apple, weil die haben definitiv mehr Leute damit erreicht, mit dieser Brille, als es Apple getan hat. Liegt am Preis, ganz klar.
Die waren früher da und sind in einem anderen Segment unterwegs, ja.
Ja, ja. Aber generell für die Kategorie hat Meta letztendlich mehr getan. Also mehr den Markt durchdrungen, falls man überhaupt von einer Marktdurchdringung sprechen kann. Mhm. Aber es sind faktisch mehr Brillen unterwegs. Natürlich unterscheiden die Geräte sich technisch. Es wäre aber auch ganz schlimm, wenn sie das nicht tun würden, wenn man bei der Meta das Gleiche bekommt wie für eine teure Vision Pro. Das wäre schlimm. Also sie müssen sich ja auch unterscheiden. Liegt ja eigentlich in der Natur der Sache. Mhm. Ja. Aber genauso sehe ich das halt auch, wie du das eben sagtest, mit den faltbaren Geräten, obwohl ja jetzt wieder ganz neue Gerüchte aufgekommen sind, dass Apple sich in den nächsten Monaten festlegen wird, welcher Displayhersteller es nun sein wird für ihre faltbaren Geräte, und sie sich damit dementsprechend auf LG und Samsung wohl festlegen werden, dass die beiden Hersteller die faltbaren Displays produzieren werden. Ja gut, sie müssen sich ja auch im Vorfeld committen, wer liefern soll. Und das muss natürlich auch ein paar Monate vorher passieren, ganz klar, weil viele haben jetzt prognostiziert, oh, wenn sie sich jetzt festlegen, dann haben wir Ende 25 ein faltbares iPhone. Das sehe ich jetzt nicht, weil die Prognosen gehen ja nun sehr weit auseinander. Die unseriösesten, sage ich jetzt mal, sagen 25, und zwischen 25 bis 27 liegen da ganz viele Diagnosen. Also 27 ist so der späteste Vorhersagetermin, und der Rest befindet sich zwischen 25 und 26. Und irgendwo in der Mitte wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen, dass wir dann irgendwann da ein faltbares Telefon sehen werden oder auch nicht. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Was mich nicht überraschen würde, und ich hatte es ja eben auch schon angesprochen, Apple ist in der Position, dass sie das nach wie vor aussitzen können und nicht unter Zugzwang stehen. Und sollte der Markt weiter so sein und Apple die Vorhaben sogar nicht ganz streicht, dass sie sagen, wir machen es wie mit der Blu-ray. Das Foldable ist ein vorübergehender Phänomen, ja, das uns, wie gesagt, das aber keine Traktion irgendwo erreichen wird. Wir sehen die Zukunft in entweder dünneren Smartphones oder aber in einer Technik wie vielleicht doch AR. Und AR ist ja laut unter anderem Tim Cook ja die Zukunft, ja. Wird das ja alles irgendwann übernehmen können, dass sie sagen, wir entwickeln in diese Richtung weiter, bis wir das Ding auf Brillengröße haben, ja. Oder halt eventuell in der Kontaktlinse drin, wobei da sind wir noch so weit weg, ja, von dem Thema. Aber dass wir da drin die Zukunft sehen, wie gesagt, das Foldable ist so ein, ja, mein Gott, so ein Blip, ja, in der Geschichte des Smartphones, ja, und wir müssen da gar nichts machen. Oder aber, wie gesagt, sie sind ja nicht im Zugzwang aktuell, dass sie sich das aufheben fürs iPhone 20. Und da sind wir nicht mehr so weit weg.
Oh, nein, ich meine,
sind wir nicht mehr so weit weg.
Sie, wie gesagt, sie beobachten weiter den Markt und sehen, dass sich das weiter reduziert und dass die Akzeptanz im Markt weiter schwindet und sagen, okay, das übergehen wir, das ganze Thema, und lassen es sein. Das kann ja auch sein. Und nur, dass sie sich jetzt für einen Displayhersteller committen in den nächsten Monaten, heißt ja auch nicht, dass das in einem iPhone münden wird, das Ganze. Das kann ja auch ein iPad sein. LG kann ja auch große iPad Pros bauen oder kleine iPad Minis, die man aufklappen kann, also Displays bauen. Das muss jetzt ja zwangsläufig kein iPad sein, kein iPhone sein. Das kann ja vieles sein. Weil
ja, vor allem, was du da aus der Ecke immer hörst und auch von German, heute ist es, wie gesagt, ein iPhone, morgen ein iPad, übermorgen ein MacBook Pro. Ja, und dann geht's die ganze Geschichte wieder rückwärts.
Ja, das wird ja nun, und vor allen Dingen jeder Analyst, jeder Liga hat so seine persönlichen Präferenzen. Wahrscheinlich ist dann auch immer so ein bisschen Wunsch, der Wunsch des Vater des Gedanken, wie man so schön sagt. Also jeder hat da so ein bisschen seinen Spleen, den er irgendwo auch verfolgt und auch, denke ich, auch seine eigenen Ideen, die er da so ein bisschen mit einbringt in diese Situation. Und wie gesagt, nur wenn man sich für einen Hersteller entscheidet, der faltbare Displays baut, muss diese Falttechnik nicht final im iPhone hängen bleiben. Das kann auch was ganz anderes sein. Und ein iPad ist ja auch nichts anderes als ein großes iPhone. Wenn man das jetzt mal ganz platt runterdrückt.
Das ist ja das, was man ja auch immer damals gesagt hat, wie das iPad da war. Das ist ja im Prinzip nur ein großes oder später ja dann ein iPod Touch.
Und damals hat es noch mehr gestimmt als heute. Also heute hat sich das alles ein bisschen verändert und wir haben ja jetzt ein iPad OS, aber okay.
Mein Gott, wer uns regelmäßig hört, weiß ja auch, wie ich zu dem Thema stehe. Ja, ich bin ja auch der Meinung, beim iPad wäre das zumindest mal als erstes Gerät sinnvoller oder die richtige Plattform, ja, für ein Foldable.
Das, ja, also ich weiß es nicht. Ich habe dazu noch nie intensiv mit einem Foldable gearbeitet, so dass ich da überhaupt was Konkretes zu sagen kann. Man hat mal was in der Hand gehabt, man hat mal ein paar Minuten damit rumgespielt, aber das ist ja keine seriöse Aussage, ob das für jemanden oder für mich alltagstauglich wäre. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass das für mich, für meine Anwendungsfälle ein gewinnbringend wäre in irgendeiner Form. Glaube ich nicht.
Also ich kann mir das schon nice vorstellen, gerade mit einem größeren Display, du bist unterwegs, du gerade für YouTube oder auch für Instagram, selbst Facebook, ja, würde ein größeres Display durchaus Sinn machen. Je nachdem, welche Anwendung du machst oder wie du dann auch gerade mit einem Onscreen-Keyboard arbeiten willst, wenn du dann trotzdem aber noch dieselbe Displayfläche als zum Darstellen oder zum Bearbeiten von Content hast oder zum Schreiben hast und die andere Hälfte ist aber deine Tastatur zum Beispiel. Also da gibt's sehr vieles, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Und ich sage ja nicht, dass ich von Apple nichts sehen will. Ich kann mir es, wie gesagt, gerade für die erste Generation oder sagen, würde es in so einem Art Produkt wie ein iPad, ja, mit dem du halt von Haus aus oder vom Formfaktor aus eh schon besser arbeiten kannst als mit einem iPhone, würde es für mich mehr Sinn machen. Aber klar, ein faltbares iPhone könnte mir, wenn halt die technischen Daten stimmen, und da gehört halt nun mal auch die Dicke des Dings dazu, wenn das halt passt, ja. Ich habe halt keinen Bock, ja, so ein aktuelles iPhone doppelt so dick zu haben, nur weil ich falte. Ja.
Und das ist, denke ich, Apple ja auch bekannt. Die beobachten ja auch den Markt und sehen ja, was da abgeht. Die schlafen ja nicht auf dem Baum.
Wie gesagt, so einen Kompromiss bin ich durchaus bereit, mit dem iPad zu machen, aber beim iPhone dann lieber sowas wie das iPhone Air.
Genau, also das löst bei mir derzeit.
Ja. Da habe ich Bauchschmerzen wieder mit dem Kamerabump, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, naja, okay.
Aber dann lieber sowas, dass du nochmal ein Gerät kriegst, was nochmal leichter ist, was nochmal dünner ist, aber was die technische Ausstattung oder das, was es kann, keine allzu großen, sagen wir mal, Kompromisse eingeht. Du kriegst ja dein iPhone, ja, nur halt vielleicht, wie gesagt, gerade auch vom Gewicht her noch mal interessanter, beziehungsweise halt dünner, von der Haptik her vielleicht noch mal geschmeidiger in der Hand, wäre mir lieber als jetzt, wie gesagt, so ein faltbares iPhone, was gerade im Zugefall oder im gefalteten Zustand vielleicht unheimlich irgendwie aufträgt. Ja. Aber das ist wie heißt es schön, That's Me, ja. mal gucken, aber wie gesagt, ich denke schon, dass Tim Cook das da auch bei dem Formfaktor-Thema so im Hinterkopf gehabt hat, aber das ist, denke ich mal, nichts, was wir schon gar nicht dieses Jahr sehen werden.
Das glaube ich auch nicht. Also das
ich denke auch nicht, dass wir sowas auf der WWDC sehen würden. Das Ding würde vorgestellt und peng.
Das würde ein eigener Event oder im Rahmen der iPhone-Vorstellung würde wahrscheinlich dann auch das faltbare iPhone kommen.
Ja, aber ich denke nicht, dass wir da vorher auf der WWDC in Bezug auf Entwicklung etc. was sehen können, weil so wie iOS konzipiert ist, dürfte das das kleinste Problem sein für iOS-Entwickler, das entsprechend dann anzupassen. Wenn überhaupt Anpassungen für einige Anwendungen halt notwendig sind, ja.
Also ein paar Funktionen müssen halt angepasst werden. Kommt drauf
Games
an.
Sind sowieso außen vor, aber wie gesagt, so Anwendungen, gerade alles, was in die Text- oder Bildbearbeitung geht, denke ich mal, könnte sehr viel out of the box funktionieren.
Ja gut, man hat natürlich wahrscheinlich dann auch noch ein Außendisplay, wenn sie diesen Weg gehen, den Samsung geht mit dem Fold.
Das ist halt die Frage, ja.
Oder man hat halt diese Flip-Technik, die, man weiß es ja nicht, wie sie es falten.
Genau.
Ja, das ist halt die Frage.
Ja, aber gerade Anwendungen, wie gesagt, im aufgeklappten Zustand dürfte so viel out of the box funktionieren. Wie gesagt, Spiele nochmal ein anderes Thema, aber gerade Anwendungen. Da würde mich nicht wundern, wenn sehr vieles sehr gut out of the box einfach funktioniert, weil wir da generell, was iOS betrifft, über die verschiedenen Größen, also von iPhone über die iPad-Entwicklung, bis eigentlich die Möglichkeit halt, die Apps auch dann für macOS zu entwickeln, ja da schon Möglichkeiten haben, was Skalierung beziehungsweise Adaption von verschiedenen Bildschirmauflösungen oder Größen betrifft. Das sollte eigentlich relativ gut gehen, ja.
So ist es. Naja, gut, wir bleiben gespannt und ich meine, der Tim Cook muss sich natürlich auch über die zukünftigen Produktreihen oder für die generell positiv äußern. Er kann ja jetzt nicht sagen,
ich wollte gerade sagen, was soll er denn sagen, gerade im Hinblick aufs iPhone, was ja so ein Riesenklotz ist an allen Zahlen bei Apple.
Das ist der Monolith.
Der iPhone-Markt ist tot, da kann nichts mehr kommen. Ja.
Ich meine, das ist der Monolith im Apple-Portfolio, das
iPhone. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, schwarzer Klotz. Ja.
Dave. Hat er da solche Floskeln gesagt? Ich denke, da kommt noch eine Menge. Natürlich kommt da noch eine Menge. Ich könnte nicht optimistischer sein.
Ein neues iPhone ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Ja, ich könnte nicht optimistischer sein, was unsere Produktpipeline angeht und so weiter. Na, natürlich, das sind vollmundige Aussagen, aber du kannst ja natürlich so viel dort rein interpretieren. Produktpipeline bezieht sich auch nicht nur auf das iPhone. Da ist ja alles drin. Da ist der Mac drin. Ich wollte gerade sagen, da ist der iPod drin, aber der ist nicht mehr damit drin. Da ist das iPad mit drin. Ja. Produktpipeline ist ja alles letztendlich.
Aber wie gesagt, gerade iPod. Schade, dass es die Kategorie im Prinzip nicht mehr gibt. Ja,
aber ich vermute mal,
das wäre noch ein Artikel, der könnte sich auch heute noch verkaufen. Gerade wenn du sowas hättest, jetzt rede ich schon wieder über Microsoft, wie den Zoom damals, also nicht den großen, sondern den kleinen Zoom, der ja auch die Möglichkeit hatte, den Music Shop damals zu bespielen und da auch dann Abo darauf die Musik zu hören.
Ja.
Also sowas ginge in dem Formfaktor auch heute noch als iPod, ja. Apple Music Abo dazu und peng, ja. Du brauchst ja dann auch kein 3G, kein 4G, kein 5G, ja, kein LTE, brauchst du alles nicht. WLAN reicht, da haust du dein Dings drauf, zu Hause die Musik drauf, die du hören willst, aus deinem Abo und Ende Gelände, ja.
Das sehe ich ja genauso. Also wahrscheinlich hat Apple logischerweise die Verkaufszahlen genau analysieren können und hat festgestellt, das rechnet sich nicht mehr, ne?
Ja, okay, dass die Problematik hast, dass ein iPod Touch eventuell nicht das Ding ist, was Riesenzahlen dann verkauft außer einer gewissen Nische, dass du sagst, okay, ich will nicht, dass mein Kind da mit einem Smartphone rumrennt. Ich möchte aber auf das iOS-Ökosystem gerade auch auf die Spiele zurückgreifen, okay.
Ja.
Aber dafür dann den Preis zu verlangen, beziehungsweise das Gerät auch, was dasselbe Problem wie beim iPad Mini, nicht genügend Update-Intervalle, ja. Du hängst da hinterher, du hast das Problem, dass Entwickler im Prinzip noch gegen die alte Hardware entwickeln müssen. Äußerst schwierig, ja. Und das, klar, du hast halt dein App-Ökosystem dann eventuell nicht auf deinem iPad, auf deinem iPod. Aber scheiß drauf.
Drehen wir jetzt mal das Ganze noch ein bisschen höher. Du könntest ja auch im Endeffekt ein iPod Nano in ein AirPods Pro Gehäuse reinprügeln, wenn man das vielleicht noch einen Hauch größer macht. Das ginge ja auch.
iPod Nano in welches bitte?
AirPods Pro Gehäuse, also in die AirPods hineinprügeln, in das Case hineinprügeln.
Ach so, ja.
Weil es gibt ja von Marktbegleitern zum Beispiel schon ganze True Wireless Kopfhörersysteme, wo im Gehäuse ein Display drin steckt für die Bedienung, für die Einstellung etc. Da klatschen die dann noch ein bisschen Speicher rein.
Du hast das Case eh dabei, um die Dinger zu laden. Ne?
Genau, und dann hätte man quasi so ein System mit einem iPod Nano drin, in Anführungsstrichen Nano. Also wie gesagt, das wäre auch möglich. Will Apple wahrscheinlich nicht.
Nein, wollen sie nicht.
Technisch gesehen wäre das alles
gerade möglich. Nee, ich denke, dass sie da auf der Schiene fahren, wenn, dann soll der App Store drauf laufen.
Möglich, klar.
Und das hast du halt mittlerweile beim iPhone. Und der iPhone hat ja, wie Steve Jobs bei der Präsentation ja damals auch gesagt hat, das ist halt der iPod. Ja. Das iPhone ist der neue iPod. Ja.
Der iPod klar, lebte in Form einer App auf dem iPhone weiter letztendlich, genau. Ganz klar.
Du hast die Touch-Controls, du hast die Möglichkeiten, du hast die Albumcover. Früher hattest du ja dann wie hieß das nochmal mit den Albumcovers? Wo du im Querformat die ganzen Cover gesehen hast.
Flow, irgendwas mit Flow, glaube ich.
Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ist eigentlich schade, dass das auch nicht mehr da ist. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Aber egal, weg ist weg. Ja. Wie gesagt, ich glaube, wir können uns von dem Gedanken, iPod können wir uns definitiv
abschieben. Ja, das ist vorbei. Also der
nach wie vor denke ich, der Markt ist da, gerade die Nachfrage oder gerade auch die Diskussion, die du, und da haben wir in der Vergangenheit auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, die Diskussion, die du hast, die aktuelle Diskussion, die halt einfach da ist, Kindern nicht mehr so früh mit einem Smartphone, auch ja, und dann verpassen sie den Techniktrend, bla bla bla. Zu Hause, beziehungsweise die Möglichkeiten, die du alternativ dazu noch hast, ist ein ganz anderes Ding. Aber gerade in Bezug auf Musik, Podcasts, Hörbücher, Hörspiele, brauchst du kein Smartphone.
Nein.
Und da hättest du, und auch für Leute, die nicht oder keine Apple Watch haben wollen oder nicht joggen gehen wollen mit ihrem Smartphone, ja, weil sie dann wirklich abschalten wollen oder nicht erreichbar und das nicht brauchen, sondern klar, Notrufen und Telefon dann dringend. Mein Gott, wie ging das denn früher? Ja. Wie ging das dann früher? Ja, wir sind ja noch groß geworden ohne. Ja. Also von daher.
Ja, und also früher, logischerweise, wo ich Kind war, da gab es zwar Handys, aber da hatte kaum jemand ein Handy oder ein.
Das waren ja keine Smartphones.
Nein, das waren ja auch Riesenklötze. Also die ersten 10-Netz-Telefone, da brauchtest du ja ein Kombi, wenn du dir das Ding in den Kofferraum bauen lassen haben wolltest.
Ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ja.
Und da war ich auch draußen unterwegs und hatte kein Telefon logischerweise dabei. Da hatte keiner in dem Alter ein Telefon dabei. Und ich fühlte mich auch okay und sicher, weil es halt so war. Und ich habe heute nochmal so drüber nachgedacht, wenn ich aus dem Haus gehe und habe kein Telefon dabei, fühle ich mich so ein bisschen unsicher, würde ich sagen.
Das hatte ich früher alles nicht. Mir geht's ja noch nicht mal so, wenn ich aus dem Haus gehe, sondern generell habe ich mein Telefon immer dabei, auch wenn ich in irgendwelchen Meetings in der Firma sitze. Und das Ding ist auch immer so, dass wenn die Leute, die mich erreichen müssen, privat, dass sie mich auch erreichen können.
Ja, aber
wie gesagt, gerade Familie oder so, ja, da sind alle Nummern so eingerichtet und kannst du mit iOS machen, hier Benachrichtigung, beziehungsweise auch wenn du stumm und klar, wie gesagt, du kannst das ja
alles anregen.
Die Nummern kommen durch und ich würde da auch rangehen, ich würde da aus dem Meeting raus und was ist los, ja, weil die Leute wissen, wenn was, dann können sie mich auch erreichen. Und das ist halt eher so das, warum ich heute eigentlich immer das Telefon dabei habe.
Ja.
Damit mich, wie gesagt, gerade meine Frau halt, wenn irgendwas wäre, erreichen kann.
Genau. Aber das sind halt ja auch erst, so, ja. sind halt erst Dinge, die sich im Laufe der Jahrzehnte quasi eingeschlichen haben oder diese Möglichkeiten eingeschlichen haben. Früher hat es auch funktioniert, sind wir ja, auch klar. durchs Leben gekommen.
Ja. Ja, aber das will ich kann schon verstehen, wie gesagt, wenn heute jemand ständig mit dem Telefon rumrennt, weil ich hab's eigentlich auch immer einstecken und zwar zu jeder Situation. Und wie gesagt, ja, nicht für jeden, aber für einen ausgewählten Kreis bin ich ja, halt erreichbar.
Ist ja auch nicht anders bei mir als bei mir.
Ja. Und deswegen hätte ich es wahrscheinlich auch beim Joggen dabei, aber ich kann schon verstehen, wenn jemand dann sagt, nee, ja, das ist jetzt meine Stunde oder meine zwei Stunden, die ich da, oder auch im Fitnessstudio, die ich da bin, das ist meine Zeit und die will ich da halt dann auch ohne Smartphone und ohne generell abschalten und auch gar nicht erst in Versuchung kommen, da mein Instagram oder so durchzuscrollen, sondern ja. wenn ich Musik hören will, will ich dann da halt Musik oder generell, wenn ich was hören will, egal was, Musik, wie gesagt, Podcast, Hörspiel, Hörbuch, dann will ich das machen und nicht noch irgendwie unnötig abgelenkt werden können. Und klar, der Markt ist nicht mehr so groß wie früher, weil wir hatten ja nichts anderes. der Markt ist nicht mehr so groß wie früher, aber auch gerade in Bezug auf Kinder und Jugendliche mit Eltern ist die Diskussion die letzten Jahre ja eigentlich wieder so, wie oder welche Alternative habe ich zum Smartphone? Und da könnte, denke ich, sowas auch wieder seinen Markt finden.
Ja, so ist es.
Aber die Diskussion hatten wir die letzten Monate ja auch schon mal. Und wahrscheinlich ist es noch nicht mal so, sondern das ist wieder so ein gefühltes Ding, weil irgendeiner könnte die Nische ja besetzen, aber es macht ja keiner.
Richtig. Und ich was vermute ich so, mal, für Apple ist die Nische zu klein und die wollen diese Nische nicht mehr besetzen, weil es sich für die Apple nicht lohnen würde.
Ja, nee, sie sehen halt ihren, oder sie haben halt die Vision, dass da drauf ein Service laufen muss.
Klar, das
bin
ist
ich
so.
Davon überzeugt. Also ein Service muss laufen. Ja. Wie gesagt, über den Hardwareverkauf alleine, das ist nicht die Zukunft. Und wenn wir mal den Servicebereich ja auch mit dem Umsatz mal angucken bei Apple, wie der sich entwickelt hat die letzten Jahre, kann man das auch verstehen.
Inwieweit das die beste Entscheidung für den Nutzer ist. Der Erfolg gibt Apple ja recht, genau.
Inwieweit das die beste Entscheidung für den Nutzer ist, ist die andere Frage. Ja. Aber was jetzt Convenience und Möglichkeiten betrifft, ja, klar, kann man verstehen.
Tim Cook ist halt der Serviceman. Tim Cook ist halt der Serviceman, der diese ganzen Service-Features, Service-Dienste oder in den Vordergrund gestellt hat oder ein als großes, signifikantes Standbein aufgebaut hat. Und der Erfolg hat Tim Cook ja recht gegeben.
Ganz ja, es klar. wurde angenommen.
Zwangsläufig wurde es auch teilweise angenommen. Ich erinnere.
Okay, wir haben auf dem iPhone ja auch keine andere Möglichkeit.
Nein, aber ich erinnere zum Beispiel an die Sache, du kriegst von Haus aus 5 GB Speicher mit für iCloud. Damit kannst du relativ wenig anfangen. Wenn du ein bisschen ernsthafter was mit der iCloud machen willst, musst du zumindest diese erste Stufe nehmen für 99 Cent im Monat. Dann hast du 50 GB, dass du vernünftige Backups machen kannst von deinen Geräten, falls du deine Backups in der Cloud ablegen willst. Und da fängt's ja schon an, du wirst so ein bisschen getriggert, ja, schmeißt die 99 Cent rein. Da fängt's ja schon mit an.
Ja, wobei 99 Cent wären eigentlich ja ein No-Brainer. Die tun keinem weh.
Das ist richtig.
Das ist halt so mit der Einstieg in diese Abo-Welt.
Ja. Aber es gibt ja viele, die wehren sich da vehement gegen und wollen diese 99 Cent nicht ausgeben. Da kenne ich ganz viele Hardliner. Ne? Das ist so.
Nicht unbedingt nicht ausgeben, aber die haben keinen Grund. Oder sie sehen den Grund nicht, warum sie das machen sollen. Das iPhone funktioniert doch. Ja,
ja gut, ich lege schon mein iPhone-Backup in der Cloud ab, muss ich zugeben. Und das iPad dementsprechend auch. Oder die zwei iPads, die ich benutze. Und dafür reichen halt 5 GB nicht aus. Hm. Obwohl ich sie zusätzlich auch teilweise nochmal sporadisch auch lokal sichere. Aber das mache ich nicht so regelmäßig, wie das automatische Backup in der Cloud abläuft. Gebe ich zu.
Ja, was vielen auch nicht bewusst ist, ist Family Sharing.
Zum Beispiel, ja.
Das ist auch so ein Ding, was ich immer wieder merke, gerade wenn wirklich Familie da ist. Du hast, wie gesagt, nicht nur du, dein Partner, Partnerin, sondern halt auch Kinder dann da sind, dass bei vielen die Möglichkeit von Family Sharing nicht im Kopf ist. Was du alles machen kannst, was es für dich
bedeutet,
auch gerade in Bezug auf iCloud.
Aber das ist ja nicht nur das Thema Family Sharing, das ist ja generell das Ganze, was iOS, wir hatten vor der Sendung kurz drüber gesprochen,
ja, genau,
was iOS anbietet. Ich bin der festen Meinung, dass die Masse der iPhone-Nutzer nur 5% der Funktionen kennt, die das iPhone anbietet. 5% klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber
Da sie auf jeden Fall nicht über das, was iOS leisten kann,
ja,
bis ins kleinste Detail Bescheid wissen.
Also ich kann jetzt auch nicht bis ins kleinste Detail die Funktion von iOS, keine Frage. Aber das, was ich alles schon kenne, das sorgt manchmal bei anderen für ein großes Hallo, sage ich jetzt mal. Ja. Angefangen damit, wenn man das iPhone schüttelt, dass man dann eine Widerrufsfunktion hat. Also oder dass man Fotos selektiv ausblenden kann aus dem Fotoalbum.
Ja, genau.
Solche Dinge, das wissen ganz viele Leute gar nicht. Oder es gibt auch ganz großen Spezies, die sich dann irgendwelche Apps runterladen, die dann Funktionen erledigen, die eigentlich schon on board schon funktionieren.
Eingebaut sind, ja.
Das ist auch immer ganz lustig.
Das ist halt wieder die Frage, inwieweit ist es dann aber auch wieder eine Fehlfunktion jetzt nicht, aber inwieweit oder wie schlecht ist halt iOS konzipiert, dass sowas nicht selbsterklärend irgendwo oder leicht auffindbar in der Hilfe oder so ist, ja.
Früher gab es noch Handbücher zu den jeweiligen Produkten dazu. Ja, ist so. Gibt's ja auch nicht mehr. Oh, ich habe letztens.
Früher hattest du die Genius Bar mit Kursen, mit Angeboten, ja, für Apple-Nutzer.
Es gibt ja immer noch für ganz gewisse Sachen noch Kurse bei Apple, die man kostenlos.
Ja, aber das ist ja.
Ich hatte letztens einen ganz speziellen Fall, da hat sich jemand eine App runtergeladen für das Anfertigen von Screenshots. Also jetzt nicht irgendwelche fancy Screenshots, sondern ganz normale Screenshots. Und dann habe ich ihnen die Tastenkombination gezeigt. Ja, wie gesagt, das kannst du auch mit einem Onboard-Funktion abbilden. Und gerade auch diese neue Onboard, also die aktuellen iOS, haben ja aufgebohrte Funktionen. Also da sieht man mal, dass sich die meisten oder sehr viele gar nicht so tiefgreifend mit dem iPhone beschäftigen.
Ja.
Für manche ist es wirklich nur eine WhatsApp-Maschine.
Oder QR-Codes scannen, wie viele Leute nicht wissen, dass sie QR-Codes auch mit dem iPhone ohne Probleme scannen können. Ja.
Ja. Oder die Lupenfunktion im Kontrollcenter vom iPhone zum Beispiel.
Ja, oder diese ganzen Ambient Noises oder so, die ja auch in iOS eingebaut sind, die du noch einstellen kannst. Ja.
Gut, anyway, das sollte jetzt nicht Thema sein.
Nee,
aber wir kommen ja vom Höchstchen aufs Stöckchen, wie man so schön sagt.
Genau, von Pontius zu Pilatus. Das heißt Pilates. Genau, ja. Das heißt Pilates.
Ja. Genau. Gut, aber in der letzten Sendung haben wir beide uns ja noch gefragt und hätten wir aufmerksam diesen Call uns angehört, ich habe es leider auch nicht getan.
Aufmerksam, was willst du denn noch?
Diesen Earnings Call uns angehört, dann hätten wir natürlich diese innerliche Frage, die wir uns gestellt haben, auch beantworten können, weil wir haben uns gefragt, wie ist denn nun die Gewichtung von iPad Pro und den Standard-iPads? Und das würden wir doch schon mal gerne ganz genau wissen. Ganz genau wissen wir es bisher immer noch nicht, werden wir wahrscheinlich auch nicht wissen. Aber es gab eine Passage in dem Gespräch, wo Tim Cook eindeutig auf die Frage vom Journalisten geantwortet hat, dass das Wachstum eindeutig bei den iPad Airs liegt und den iPad Minis.
Bei den iPods, ja, genau.
Bei den iPad Airs und bei den iPads und bei den ganzen Standard-iPads liegt. Und es nicht in erster Linie damit zusammenhängt, dass sich die die iPad Pros so gut verkaufen. Daran liegt es wohl nicht. Das sind wohl eher die Brot- und Buttergeräte. Das haben wir ja auch schon vermutet, ohne dass wir wussten, dass er es gesagt hat. Und es zeigt mir mal wieder einmal mehr, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, dass das iPad Pro ein Problem hat. Und es nicht so gut läuft, wie Apple es gerne hätte. Darüber können wir jetzt stundenlang diskutieren, aber meine These ist, meine These ist, das verkauft sich aufgrund dessen, dass es zu teuer ist.
Nee, ich denke.
Und dass es halt immer noch ein eingeschränktes Produkt ist.
Ja, das auch, aber ich denke, der Haupt, was heißt Problem, der Hauptgrund ist einfach, dass diejenigen, die Bedarf haben am iPad Pro, die meisten mittlerweile, oder was, die Bedarf haben und es auch wollen, mittlerweile eins haben. Und wir sind auch bei den iPad Pros mittlerweile in der Situation, dass du keinen Grund hast, da jährlich ein Upgrade machen zu müssen.
Das war ja und, bei dem iPad schon immer so. Das ist ja quasi
genau.
Aus der Tradition und heraus.
Pros, genau, und bei den Pros sieht es da nicht anders aus. Du kriegst mittlerweile Hardware, die definitiv weit über das oder fähig ist, ja, weit über das hinaus, was du aktuell an Software zur Verfügung hast. Mal von ein, zwei Ausnahmen abgesehen, kriegst du Hardware, die dich über Jahre hinweg freudig begleiten kann. Und wie gesagt, ich denke, dass dieser iPad Pro Marktanteil sowieso recht überschaubar ist.
Ja.
Plus, wenn da schon jeder eins hat, der eins haben will und der mit dem Ding 3 bis 4 Jahre arbeiten kann vielleicht oder möchte oder es nicht einsieht, da nochmal sich ein neues zu kaufen, weil er im Prinzip ja mit der Hardware noch gut unterwegs ist oder aber von dem Gedanken vielleicht mittlerweile abgekommen ist und sich in Zukunft gar kein neues kaufen würde. Klar, dann hast du dann auch entsprechend weniger Geräte, die sich da verkaufen. Ja. Also, beziehungsweise die halt an dem generell an dem Umsatz was ausmachen. Ja.
Ich habe ja ein iPad Pro mit M2-Chip und ich habe null Limitierungen in irgendeiner Weise, was ich nicht damit erledigen
aufgrund
könnte.
Aufgrund des Prozessors.
Ja, das ist ein M2. Was mich persönlich nur ärgert, dass das iPad nicht mit dem Pencil Pro funktioniert. Das ist, was mich tierisch ärgert. Aber das ist jetzt nicht, das wäre jetzt kein Grund für mich jetzt zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein neues iPad, nur wegen dem Pencil. Nur das hätte Apple auch anders lösen können, indem sie die Kompatibilität hergestellt hätten. Wenn sie das gewollt hätten.
Über die Problematik haben wir auch schon gesprochen.
Genau, haben wir. Aber das ärgert mich tierisch. Genauso, dass man das neue Keyboard nicht kompatibel mit dem M2 iPad Pro macht. Hätte man
das
auch können.
Das ist auch mit so einem Thema, wo ich ja sage, da gehört mal aufgeräumt im Line-Up.
Ja, aber das sind Upselling-Geschichten. Ich denke, Apple möchte noch mehrere kleine Gründe zusammenstricken, damit die Leute sich ein M4-Gerät kaufen. Das ist meine Vermutung.
Aber es macht es doch uns als Anwender nicht einfacher, wenn du da vor 3 unterschiedlichen Pens stehst.
Und da verwirrt
bist. Lass mich doch mit meinem iPad Air oder egal mit welchem iPad, aber lass mich doch mit meinem iPad, mit meinem aktuellen iPad, ja, oder auch wie gesagt mit der Vorgängerversion, lass mich doch den Stift nutzen, den ich möchte. Und wenn der dann 80 € oder was heißt 80, aber und wenn ich dann mich da für die teurere Version entscheide, weil ich die Funktion haben will, lass mich das Geld doch ausgeben. Klar, dass du irgendwann einen Strich ziehen musst, was jetzt Hardware-Support betrifft, okay. Du kannst nicht verlangen, dass ein 5 Jahre altes iPad mit dem neuesten Zubehör funktioniert. Das funktioniert nicht, ja. Aber eine gewisse Kompatibilität, gerade in der Pro-Serie,
ja,
sollte das einfach da sein.
Sehe ich genauso. Und dann haben natürlich viele, die sich das Argument angehört haben, gesagt, naja, das ging deswegen nicht, weil da der Auflademechanismus so ist. Gut, das ist aber eine Designfrage. Das weiß man ja vorher. Das wissen die Apple-Ingenieure ja vorher, wie die Situation ist. Und man hat ja, wenn man das wollte, könnte man ja im Vorfeld auch designtechnisch grundlegende Funktionen so konzipieren, dass es funktioniert. Das ist keine Frage von Können oder von Grundsätzlichkeiten, sondern von Wollen. Apple will das einfach nicht, weil sie Upselling-Gründe schaffen wollen. Ganz klar. Du willst das neue Keyboard haben, was deutlich verbessert ist. Du willst den neuen Pencil Pro haben. Dann musst du auch das M4 iPad kaufen. Natürlich sprechen andere Gründe auch noch dafür. Mehr Leistung, dünner, etc. pp. Aber wenn du in den Genuss der neuen Eingabegeräte kommen willst, dann musst du auch das neue iPad Pro kaufen. Und das kotzt mich ein bisschen an, diese Strategie.
Stell dir vor, du müsstest dir für eine neue Maus einen neuen Mac kaufen.
Ja, zum Beispiel. Ist jetzt vielleicht ein bisschen, naja, ist auch ein Eingabegerät letztendlich, auch ja, wenn die Maus.
Es funktioniert nicht 100%, aber.
Ja, nicht alles, was hinkt, so ist ein Vergleich, aber kann man, klar. Aber das nervt mich ein bisschen und das versuchen sich dann ja viele durch diese technischen Limitierungen der Geräte aufladen, tralala, weil das iPhone so dünn ist und da ist der Aufladefaktor und so weiter, die reden sich dann alles schön, aber Apple weiß doch im Vorfeld auch, wie die iPad Roadmap aussieht und wie die Geräte aussehen. Die Entwicklungszeiten der Geräte sind ja im Schnitt so ungefähr 2 Jahre, ja, der jeweiligen Geräte. Das heißt, Apple stellt im Endeffekt für sich schon alte Geräte vor, die sie ja schon längst kennen und sie kennen ja auch schon das neue Gerät, was kommt und was sie präsentieren. Also von daher könnten sie das alles aufeinander abstimmen, wenn sie eine gewisse Abwärtskompatibilität herstellen wollten. Dass das, wie du eben richtig gesagt hast, natürlich nicht runtergeht bis zum iPads, sonst was, das ist mir klar. Das würde natürlich auch Technologien einschränken. Aber eine Abwärtskompatibilität bis zur Generation davor sollte schon drin sein. Ist meine Meinung.
Ja.
So viel zum Thema verblendeter Apple-Fanboy. Bin ich eigentlich gar nicht. Hier arbeiten wir mal wieder schön heraus, was mich alles so ankotzt bei Apple. Also, und ich könnte ja eine 3-Stunden-Sendung machen.
Da, wo Kritik angebracht ist.
Ich könnte ja, wie gesagt, eine 3-Stunden-Sendung machen, was mich bei Apple alles ankotzt. Da habe ich gar kein Problem mit.
Hm? Ja, und eine 30-Stunden-Sendung, was du alles toll findest.
Ja, aber das ist ja auch.
Ist doch mehr toll an Apple.
Es sollte ja auch so sein, dass es mehr positive Dinge für Apple sprechen, für mich, als sonst würde ich ja damit nicht arbeiten wollen. Ich arbeite ja nicht freiwillig mit Dingen, die mich den ganzen Tag durchgehend ankotzen.
Ja, das deswegen wäre ja schlimm. Ich ja, da wo Kritik berechtigt ist, kann man die auch gerne anbringen. Ja.
Weil wenn mich das alles ankotzen würde, würde ich wahrscheinlich mit einem Windows-System arbeiten. Eieiei. Wahrscheinlich würde Windows ich ein Linux. Würde ich ein Linux.
Ich wollte gerade sagen. Ja,
ich würde irgendwo bei Linux, ich würde mir irgendeine Distribution aussuchen im Linux-Segment, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber da hätte man auch wieder die Qual der Wahl. Was ist die richtige? Hm? Das ist das Problem.
Genau, ja. Aber ich muss auch sagen, seitdem ich mich ja auch mit Linux ein bisschen intensiver beschäftige aufgrund vom Steam Deck. Das ist doch mal gar nicht so ungeeignet oder hinterher oder klar, wir sind technisch auch ein bisschen versierter beziehungsweise offener auch, was so ein bisschen manuelle Arbeit betrifft, würde ich mal sagen, als so der durchschnittliche PC-Anwender. Aber auch mit den Vorurteilen, die ich immer hatte gegenüber Linux, muss ich sagen, da hat sich doch sehr, sehr viel getan.
Ja, klar.
Da hat sich sehr viel getan.
Ja, klar. Da hat sich sehr, sehr, sehr viel getan, das stimmt.
Ja.
Wenn ich an meine ersten...
Ich weiß zwar nicht, ob ich dann, wenn ich auch da, ja, würde ich mir Linux auf dem PC und als Haupt, weiß ich, hätte ich jetzt noch ein bisschen Bauchschmerzen mit, aber im Vergleich, wie gesagt, zu den Vorurteilen, die man dann doch noch hatte, wenn man sich wirklich mal mit beschäftigt, die Welt sieht dann doch schon ein bisschen anders aus. Klar, die ist nicht so rosa-rot oder anwenderfreundlich wie jetzt ein Mac out of the box oder auch ein Windows-Rechner out of the box, aber da hat sich doch so viel getan, dass man da... Also ich würde es jetzt auch nicht unbedingt meiner Mutter... Gott hab sie selig, ist ja verstorben. Ich würde es jetzt nicht unbedingt meiner Mutter empfehlen, wenn sie noch leben würde, aber ich denke mal, da sehr viele kämen auch mit Linux sehr gut zurecht. Ja,
ja, auf jeden Fall. Es ist nicht
mehr. Wenn es mal eingerichtet ist und läuft und man da nicht irgendwelche Sonderanwendungen hat, kommt man da, glaube ich, auch sehr, sehr weit mit. Auch als normale Anwender.
Ja. Das ist durchaus richtig. Und man hat halt die Möglichkeit, auch noch relativ alte Hardware zu recyceln und auf alte Hardware Spaß zu haben. Kommt auch noch dazu. Natürlich, wenn man normale Office-Anwendungen damit fährt. Klar, du kannst jetzt auch nicht auf einen alten, da 3D-Rendering machen. Das ist wohl richtig. Aber gut.
Genau.
So viel zum Thema Linux. Heute gehen wir aber wirklich einen Strauß an bunten Themen.
Und, genau, ich wollte es gerade sagen.
Und ja. Da dieser Strauß noch bunter werden soll, lass uns jetzt.
Wie war das? Ein Kesselbuntes?
Ein Kesselbuntes hat doch der Wolfgang Klippert. Aber jetzt gehen wir wirklich über Dinge, die wahrscheinlich die meisten unserer Hörer nun wirklich nicht mehr kennen werden. Das ist wohl so. Aber ich hoffe, ganz viele Hörer kennen noch die Automarke Volkswagen. Und darüber
sprechen wir nicht, darüber so oft, die Nachrichten sind.
Darüber sprechen wir jetzt, weil auch aufgrund dessen, dass ich bin ja großer Volkswagen-Fan, das wissen ja wahrscheinlich einige Hörer. Mhm. Und wahrscheinlich ist ein ganz großes Volkswagen-Logo bei mir in meinem Herzen eingebrannt, weil wenn ich in meine Historie schaue, was ich so an Fahrzeugen gefahren habe, war doch ein großer Anteil des in dem Portfolio Volkswagen. Ne? Ich hatte da so einiges am Start und ich habe auch schon so einiges gefahren, muss ich zugeben. Aber ich war jetzt auch nie so ganz markenfixiert. Ich habe auch mal gewechselt, da war auch mal ein Volvo bei, da war auch mal ein Toyota bei, alles möglich. Also, aber der größte Anteil war wirklich Volkswagen. Das nochmal so als Disclaimer. Ich mag die Marke ja. Aber genauso mag ich, rede ich auch darüber, wenn sie irgendwo Scheiße bauen oder Qualitätsprobleme haben. Allerdings muss ich auch sagen, wenn ich bei meinen Fahrzeugen Qualitätsprobleme hatte und die bemängelt worden sind von meiner Seite, wurde das auch anstandslos zu meiner Befriedigung erledigt. Das wurde dann
zu deiner Zufriedenheit.
Ja, Befriedigung hatte ich dann ja auch, weil es dann vernünftig funktioniert hat, letztendlich. Es war ja dann befriedigend. Also es wurde anstandslos erledigt. Und ich weiß auch, dass es Kunden gibt, wo das nicht immer so der Fall gewesen ist, ist mir klar.
Wie immer, ja,
es überall. Kommt auch aber immer darauf an, es liegt auch viel in der Hand von dem jeweiligen Autohaus, muss man fairerweise dazu sagen. Ganz, ganz klar. Also das nur immer so ein spezieller Fall. Genauso, ich hatte noch nie mit der Telekom Probleme. Wahrscheinlich bin ich der einzige Deutsche, der noch nie mit der Telekom Probleme hatte. Es gab ganze Segmente in Fernsehsendungen, wo das über die Telekom berichtet worden ist. Ich weiß nicht, ob du die Sendung Wie bitte noch kennst bei RTL hier mit Gerd Müller-Gerbes. Da hatten sie ganze Blöcke, wo sie über die Telekom gesprochen haben. Da hieß es dann Spaß mit der Telekom. Ich hatte noch nie Probleme damit. Alles top. Gut, Ausnahmefall. Anyway, jetzt lass uns doch mal über den neuen Drei-Phasen-Plan von Volkswagen sprechen. Nicht über eine Phase, den denke ich mal an Elektriker, aber nicht an
die. Ich wollte gerade sagen, ja.
Die drei Phasen. Und die drei Phasen fasst der Konzernchef so zusammen: aufholen, angreifen, anführen. Hört sich ja eigentlich erst wie.
Ich drück die Daumen, ne?
Hört sich ja ein bisschen an wie Kriegsführung, aber okay. Generell hört sich das nicht schlecht an und ich hoffe, das wird auch funktionieren. Bloß wenn ich mir den Zeitplan anschaue, dann sage ich, eieieiei. Ob dann nicht die anderen Marktbegleiter schon noch weiter vorbeigezogen sind, als sie es ohnehin schon in einigen Segmenten sind, das ist meine große Angst, weil im März wollen sie eine Demo-Version vorstellen von dem 20.000 Euro teuren E-Auto. Das soll dann in der Grundversion 20.000 Euro kosten. Und das soll aber erst 2027 als Serienmodell auf den Markt kommen. Und da habe ich Bauchschmerzen mit. Das könnte schon viel, viel, viel zu spät sein. Weil wenn ich mir anschaue, was Renault macht mit dem R5, der mir ausgesprochen gut gefällt, vom Design und von dem Gesamtpaket, oder auch mit dem R4, der mir zwar auch gefällt, aber nicht ganz so gut. Also der R5 ist ein wunderschönes Auto geworden. Und da hat man ja schon Autos im erschwinglicheren Preissegment für mit einer vernünftigen Leistung auch im Portfolio. Und Renault wird ja in der Zeit auch weiterarbeiten. Das heißt, die fangen ja jetzt nicht an zu sagen, auch bis 2027 bringen wir nichts mehr raus. Die gehen ja weiter. Und die arbeiten ihren Vorsprung im Kleinwagensegment ja weiter aus. Und deswegen bin ich der Meinung, 2027 ist zu spät für ein 20.000 Euro teures E-Auto. 2026 soll denn der ID2ALL kommen, der dann unter 25.000 Euro kosten wird, was ja immer noch sehr teuer ist für ein E-Auto im Kleinwagensegment.
Die Frage ist halt Kilometer. Also
Reichweite,
Akkugröße.
Reichweite halt Frage, ja. Und wie schnell er sich auflädt.
Ansonsten ist für einen aktuellen VW unter 25, denke ich mal, günstig. Also für ein E-Fahrzeug definitiv. Ja.
Naja gut, aber halt wir gehen Frage, ja von Grundpreisen. Und wenn du ja ein bisschen was haben willst, ja, weißt du ja genau.
Ist, das, ja? Genau, ja, das ist halt wieder die andere Krux, ja, Aufpreisproblematik. Aber wenn wir mal uns angucken, weil was für eine Mindestausstattung heutzutage ein Auto auf dem EU-Markt haben muss,
ja,
ist ja immer die Frage, was brauchst du oder willst du mehr haben? Klar, wenn man da wieder anfängt, ja, und dann die Leute, ja, aber mein Auto muss, ja, und die reden dann im Prinzip über eine Luxuslimousine, ja, was die Ausstattung betrifft, okay, dann braucht man sich über den Preis auch nicht wundern, ja. VW müsste eigentlich da zu ihren alten Werten wieder zurückfinden. Klar, es wird ja durch die gesetzlichen Vorgaben, was ein Auto mittlerweile an Sicherheitsausstattung haben muss, nicht einfacher gemacht, was jetzt so den Grundpreis betrifft, weil du musst die Technik auch bezahlt kriegen und je nachdem, wenn wir mal gucken, was VW die Produktion von einem Auto aktuell kostet, ja, in Bezug auf die ganzen Kosten, die einfach anfallen. Klar, bis variiert ein bisschen nach Standort, aber das ist ein anderes Thema. Hast du ja schon gewisse Grenzen, wo sie überhaupt hinkommen können, mhm, mit dem Preis. Von daher, wie gesagt, finde ich das für ein E-Fahrzeug, und wenn wir uns heute mal die Preise von E-Fahrzeugen angucken, auch im Kleinwagensegment, oder in dem, was es aktuell bei uns auf dem Markt in Anführungszeichen Kleinwagensegment gibt, finde ich für ein VW, wie gesagt, unter 25.000 Auto, unter 25.000 Euro, klar, je nach Ausstattung, schon mal nicht schlecht. Klar, wäre mir günstiger noch lieber, aber ob wir das von VW sehen können, wie gesagt, mal abgesehen von dem, was ja dann später kommen soll, für 20.000 Euro, da ist ja auch wieder die Frage, ja, wie wird es da mit der Reichweite aussehen? Weil viel kannst du da einfach über die Akkugröße machen, weil das nach wie vor halt immer noch, auch wenn die Preise da die letzten Jahre oder die Preisentwicklung die letzten Jahre ja eindeutig halt günstiger oder der Akku ist günstiger geworden, ist halt die Frage, wie viel Akku kannst du für das Geld in einen VW stecken? Und damit fällt halt alles, weil der deutsche Autofahrer will Reichweite in seinem Auto haben.
Was ja auch nicht unbedingt.
Ob er sie benötigt oder nicht, ist die ganz andere Frage. Er will Reichweite haben, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja.
Also
und ich verstehen. Gerade im Winter ist es ja immer so ein Thema. Ja, real, vor allem real. Das ist ja die andere Frage noch.
Ja, ja.
Real erreichte Reichweiten. Das ist ja eigentlich schon.
Ja. Richtig. Das ist das Problem. Und ich sehe auch das Problem nicht in allererster Linie bei der Reichweite, sondern wenn man jetzt Autos hätte, die sehr, 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 sehr schnell aufladen würden, wäre die Reichweite eigentlich auch sekundär. Wenn man jetzt ein Fahrzeug hat, weil da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Wenn man in High-End-Segment geht, da hat man Autos mit einer sehr schnellen Lademöglichkeit, also sie sehr schnell aufladen. Aber in einem günstigen Segment sind die Fahrzeuge halt noch mit einer relativ langsamen Ladegeschwindigkeit unterwegs. Und wenn man das natürlich reduzieren könnte auf ein High-End-Niveau mit Schnellladefunktionen, aber ne, das wäre interessant.
Die Problematik da ist wieder, dass dir Schnellladetechnik im Auto nichts bringt, wenn du keine Schnelllademöglichkeit irgendwo hast.
Da sind wir wieder bei der Problem der Infrastruktur. Und ich habe letztens, da habe ich noch so tiefgreifend drüber nachgedacht. Ich habe letztens einen Podcast gehört. ich denke ja manchmal über Dinge tiefgreifend nach. Nicht über alles, aber manchmal schon. Da habe ich einen Podcast gehört, hat einer so ein kleiner Reisebericht, weil das war so ein Personal Podcast. Und der hat dann über seine Reise berichtet innerhalb von Deutschland. Und der hat darüber berichtet, wie er denn mit seinem Elektrofahrzeug unterwegs gewesen ist, war aber eigentlich nicht Bestandteil dieser Reiseberichterstattung, sondern er wollte eigentlich über andere Dinge sprechen. Aber er hat permanent darüber berichten müssen oder berichten wollen oder hat sich dazu genötigt gefühlt, wie er denn geladen hat. Und dann kommt der Umkehrschluss. Hast du schon mal jemanden gehört, der einen Verbrenner fährt, der permanent darüber erzählt, wie er sein scheiß Auto auftankt? Keiner. Und wenn man das noch als Thema hat, einer Reiseberichterstattung, wie ich mein Fahrzeug auflade und wie ich da über die Runden komme, solange ist noch nicht hundertprozentig die Elektromobilität bei uns in der Gesellschaft angekommen. Solange das noch ein Thema einer Reiseberichterstattung ist meine Meinung. Weil keiner redet darüber, wie er tankt. also normales Benzin tankt, weil das einfach normal ist.
Nein, das größte Problem, was von Autoherstellern, gerade auch von Deutschen, angegangen werden muss und von der zukünftigen Regierung, ist das Thema Ladeinfrastruktur. Man müsste da, wie gesagt, ich verstehe einfach nicht, ja, dass die Autohersteller diese Verantwortung im Prinzip abwälzen wollen auf die Regierung und sich da immer rausreden im Prinzip mit der Tatsache, dass es keine Ladeinfrastruktur gibt. Freunde, dann investiert doch mal in eigene Ladeinfrastruktur. Genauso, wieso gibt es keine gesetzlichen Vorgaben dafür, dass unsere großen Tankstellenketten entsprechend auch für Ladeinfrastruktur sorgen müssen?
Und das Problem,
weil wenn du
der Zugänglichkeit, das heißt,
wenn da nicht, wie gesagt, dann Schmalhans, sondern wirklich dann die Dinger stehen, die ja das Maximal da laden können.
Ja, zum Beispiel.
Und dann kannst du da innerhalb von 10 Minuten dein Ding wieder wieder auftanken. Da beschwert sich doch dann auch keiner. Klar, an der Zapfsäule geht's innerhalb von 2 Minuten. Ja, je nachdem, wie viel du tankst. Ja. Aber mein Gott, selbst eine halbe Stunde, ja, für 10 auf von mir aus 90%, ja. Wobei ja die Angaben sind ja, glaube ich, immer von 20 bis 80 oder so, keine Ahnung.
Auf 80, das ist die Angabe.
Ja, meistens, auf 80, ja. Ja, selbst auf 80, ja. Da habe ich, wie gesagt, mit dieser ganzen Infrastrukturdiskussion habe ich so Bauchschmerzen, ja, weil auch da unsere deutsche Automobilindustrie so geschlafen hat. Obwohl sie gerade, ja, und da kommen wir wieder auf Tesla, ja, das beste Beispiel hatte, ja, wenn der Berg nicht da ist, ja, dann muss eben der Prophet dahin, ja, wo halt dann auch Bedarf ist. War jetzt eben ein ganz schlechtes Beispiel, aber egal. Mhm. Aber wie gesagt, Tesla hat verstanden, ja, wir haben keine Struktur, keine Ladeinfrastruktur, wir müssen sie selbst bauen.
Klar.
Klar kostet das Geld. Ja, und die Investitionen müssen gemacht werden. Und wie das sich rechnet, ist eine ganz andere Frage. Ja, oder wie holst du das Geld wieder rein? Ganz klar. Ja, das sind Fragen, die sich dann einfach stellen. Aber das wurde so dermaßen verschlafen. Und wenn du mal überlegst, ja, wie groß und welchen Umsatz unsere deutschen Automobilhersteller machen, dass man sich da nicht an einen Tisch gesetzt hat. Und hat gesagt, hier Freunde, ein Standard.
Eben, genau.
Wir setzen uns da an einen Tisch und gucken, dass wir da hier einen Plan machen, wie wir das hier machen wollen. Ja, dass da nichts passiert ist. Genauso wie damals bei dem Projekt mit einer Software. Ja, lasst uns das doch zusammen machen. Und dann, wie die Anpassungen vor Ort aussehen, ist eine ganz andere Frage. Aber lasst uns doch da in einen, nee, ja, sie schaffen es nicht. Ja, sie haben es nicht geregelt gekriegt. Ja.
Das Problem, was ich sehe, das Konzept vom, wenn man Benzin tankt, ist weltweit das gleiche. Du hast deinen Tankstutzen, du hast dein Loch im Auto, drückst drauf, die Tankuhr läuft und bezahlst.
Ja, nicht nur das, sondern der Kraftstoff ist ja auch im Prinzip fast durchgehend der gleiche.
Ja, klar.
Gut. Es gibt ein paar Unterschiede, was auch
Experten
rechtliche Regelungen betrifft, wie der Zumischung etc. Aber
Experten würden ja jetzt diesen Vortrag halten, aber im Prinzip ist es identisch so. Und das ist globalisiert mehr oder weniger das Gleiche. Abgesehen davon, dass sich vielleicht die Preise unterscheiden. Aber ja, im Prinzip.
Es gibt auch regional Unterschiede, was die Qualität und die Art und Weise und Oktangehalt ist, da gar kein Thema.
Aber im Prinzip kann jeder Mensch, der sich da nicht tiefgreifend mit auseinandersetzt, sein Auto betanken. Da musst du keine großartige Bildung für haben in irgendeiner Weise. Aber
du brauchst dieses
Fragmentierte im Bereich der Elektromobilität. Jeder kocht da sein eigenes Süppchen. Da gibt es die Karte, da gibt es das, da gibt es diese Möglichkeiten. Und das ist auch nicht, da sollte es genauso einfache Standards geben wie beim Tanken von Benzin. Und das klingt jetzt wieder so, als ob ich elektromobilitätsfeindlich bin. Bin ich gar nicht, nein.
Das ist ja nicht nur der Stecker. Das ist ja auch, wie gesagt,
die Handhabung, wie die Säule aufgebaut ist, wie ich sie bediene, etc. Und das Konzept vom Kraftstofftanken ist halt überall im Endeffekt gleich. Mehr oder weniger. Und da brauche ich keine, wer einmal getankt hat an einer ganz normalen Tankstelle, der kann an jeder anderen Tankstelle auch tanken. Und das ist leider bei der Elektromobilität so einfach nicht der Fall. Ich muss mich viel tiefgreifender damit auseinandersetzen.
Im Prinzip schon. Das Einzige ist halt, wie schnell oder wie viel Saft kommt aus der Ladesäule raus. Weil da, wie gesagt, ob du jetzt deinen Tankstutzen in dein Loch steckst oder ob du da den Stecker auf dein Auto steckst, ist im Prinzip dasselbe. Plus nochmal, Elektro macht dir es einfacher in der Regel, dass da nirgendwo wirklich eine Flüssigkeit noch transportiert wird, die irgendwo bei bei Fehlanwendung noch auslaufen oder du irgendwas.
Ja, kann. Okay.
Das kann der Strom nicht. Das schon. Das Problem, also ein größeres Problem für mich sehe ich da, was Bezahlmodelle betrifft.
Eben.
Und Preise, wie die wo berechnet werden. Das ist eigentlich das größere Problem meiner Meinung nach beim heutigen Elektrotanken.
Ja.
Wie bezahlen? Wie kommst du da an deinen Strom ran? Vor allem, wie einfach ist es?
Ja.
Plus Preisgestaltung.
Es ist nicht so niederschwellig, als wenn ich normales Benzin, Diesel oder normalen Kraftstoff tanke.
Ja, die Niederschwelligkeit. Diese Anbieter, da kannst du mit allen Karten beziehungsweise allen Säulen.
Ja.
Ja, Freunde.
Also ich sag ja immer wieder, ich mag Elektromobilität und Elektromobilität hat viele Vorteile. Gerade auch im Kurzstreckenbereich, gerade auch im City-Bereich finde ich Elektromobilität super. Keine Frage. Aber die Niederschwelligkeit, wie ich sie bei normalen Kraftstoffen habe, mein Auto zu betanken, ist halt leider noch nicht gegeben. Und ich weiß, da werden einige.
Da wurde viel verschlafen.
Ja, klar.
Aber nicht nur von unserer Regierung, sondern auch von den Autoherstellern.
Ja, so ist es.
Da wurde so viel verschlafen, wurde Verantwortung von den Autoherstellern und wir reden ja immer von Eigenverantwortung, ja, da wurde halt gerade das nicht irgendwie mal angegangen und in Eigenverantwortung irgendwas versucht zu machen, beziehungsweise ist man auf die Regierung zugegangen und hat gesagt, sondern erst dann, wenn irgendwie was in Diskussion oder beschlossen war, ja, wurde dann darauf entsprechend reagiert. Ja, und da muss man sich, wie gesagt, an die eigene, alle als Autobauer in Deutsch oder als deutscher Autobauer an die eigene Nase fassen, ja.
Genau. Ich habe hier einen weitläufigen Bekannten, der ist 72 Jahre alt, der fährt ein Elektroauto, der fährt ein E-Up. Der fährt immer schön. Nur zu Hause an seine eigene Wallbox, weil er mit diesen ganzen anderen Systemen nicht klarkommt und nicht zurande kommt. Ja, gut. Das zeigt doch schon, dass das nicht niederschwellig genug ist.
Wie gesagt, wenn du irgendwie mit 573 Anbietern und dann, oder du musst dir eine Kombikarte, die irgendwie mehrere Anbieter abdeckt und das ist, nee, das macht keinen Spaß. Das macht doch mir keinen Spaß.
Ja.
Ich habe den Luxus, ich hätte zu Hause die Wallbox hängen. Und könnte zu Hause laden. Man braucht mir da die Gedanken nicht machen, außer über den Strompreis oder die Solaranlage auf dem Dach, ja. Eventuell gerade Spitzenzeiten abfangen, vielleicht noch einen eigenen Akku im Haus. Inwieweit sich das rechnet, wieder eine ganz andere Diskussion. Aber das sind ja so, wie gesagt, das ist halt der Luxus, den du als als Hausbesitzer dann hast, ja.
Ja. So ist es.
Mit der Möglichkeit auch zu parken, beziehungsweise deinen Platz zu haben, wo du halt selbst laden kannst, ja.
Ja.
Das, wie gesagt, das ist auch so die Problematik, dass es da teilweise Mietern zu schwer gemacht wird, mit Ladeinfrastruktur am Mietshaus. Es gibt zwar die entsprechenden Regelungen, aber mein Gott.
Gut, es gibt natürlich auch Gegebenheiten, wo es halt gar nicht möglich ist, wenn ich da bauliche Gegebenheiten, wo es halt nicht funktionieren würde. Also klassisch Innenstadtbereiche, wo einer in der Innenstadt wohnt und am Bürgersteig parkt, da kannst du nicht einfach mal ein Kabel über den Bürgersteig legen, zum Beispiel.
Nee, das ist ja wieder das ist ja wieder das andere, aber wie gesagt, gerade Mietshaus, Stellplatz etc., das ist halt auch nochmal so das andere Thema. Es gibt zwar da auch wieder rechtlich die Regelungen und die Möglichkeiten, die du als Mieter und auch die Pflichten, die du als Vermieter hast, aber
naja.
Umsetzung, ja, ist doch da wieder das Thema, ja. plus dann auch nochmal, dass gerade auch wieder in Eigentums- oder in Eigentümergemeinschaften auch nochmal ein anderes Thema, gerade wenn du vielleicht noch einen eigenen Tiefgaragenstellplatz oder so hast, die Diskussion und die Ablehnung von anderen, die eventuell entweder Gegner sind von Elektrotechnik oder sich nicht mit dem Thema beschäftigen oder beschäftigen wollen. Ja.
Da sind wir wieder bei der demokratischen Abstimmung in einem Mehrparteienhaus. Ja. Wenn 3 dagegen sind und 7 dafür, bei 10 Parteien hast du dann halt das Problem, dass du halt.
Ja, und da, wie gesagt, du hast ja rechtliche Möglichkeiten.
Naja, klar.
Aber,
ja. Wie gesagt, es hat sich zwar alles ein wenig verbessert, aber die Niederschwelligkeit ist noch nicht gegeben oder es ist nicht niederschwellig genug. Das ist meine Meinung.
Was mich mal interessieren würde, ist bei allen Gegnern in Anführungszeichen, was jetzt Elektrofahrzeuge betrifft, die ja immer wieder sagen Infrastruktur. Wie die Leute zu dem Thema stehen würden, wenn von heute auf morgen das Thema Infrastruktur kein Thema mehr wäre. Sondern du könntest hier bei dir im Ort, ja, nicht unbedingt bei dir an der Wohnung oder am Haus, je nachdem, ja, alter Ortskern, bei uns ist ja auch so eine Schwierigkeit teilweise, nicht jedes Haus hat eine Garage, ja, aber du hättest im Ort von mir aus 10 Ladeplätze, wo du innerhalb von 10 Minuten dein Auto volltanken kannst.
Mhm. Wahrscheinlich würde ich dann komplett auf Elektromobilität umsteigen.
Nein, also ich hätte damit kein Problem. Die Leute, die da, wie gesagt, das eigentlich mit so als größtes Argument gegenbringen, halt,
das
die
dann
jetzt reagieren oder das in der Situation dann, wie gesagt, von heute auf morgen, peng, hast du die Möglichkeit, wie würden sie dann, oder wären sie immer noch dagegen? Wären sie dann aufgeschlossen? Gibt es vielleicht doch ein grundlegend ein ganz anderes Problem, ja, und das wird nur vorgeschoben. Das wären halt so Sachen, die mich
interessieren. Ja, es gibt dann ja immer noch diese Patrol-Heads, wie man sie so schön nennt, die einfach Geräusche haben wollen, etc. Klar, gibt es immer noch.
Ja,
die aber das ist ja auch nicht die Masse, sage ich jetzt mal. Es gibt auch genügend Leute, die einfach nur ein Fahrzeug fahren, weil sie von A nach B kommen wollen. Diese Patrol-Heads, die fallen halt nur auf, weil sie sehr laut schreien. Aber ich glaube nicht, dass das die Masse ist. Und
ich muss mich mal bei uns, ich hatte ja im Podcast schon mal erzählt, dass bei uns Pflegedienst ist, der mit diesen E-Smarts unterwegs ist. Ich müsste mal es sind ja fast nur Damen, die ich da immer sehe, mit den Dingern morgens wegfahren und mittags wieder ankommen. Die müsste ich mal fragen, wie sie oder was sie zu dem E-Fahren sagen halt.
Nicht wahrscheinlich. Smart,
sondern generell mit
E-Fahren. Wahrscheinlich ist es ja auch noch, bei uns ist ja ähnlich, da fahren sie Renault Zoe und Dacia Spring. Bei uns, unserem lokalen Pflegedienstleister. Und das wird denen wahrscheinlich total quarkegal sein, weil sie die Reichweite rings um den Pudding, sage ich jetzt mal, locker damit erreichen können. Und dann fahren sie wieder ans Headquarter und laden dann ihre Fahrzeuge mit der Wallbox auf und dann ist gut. Also ich habe, und dafür sehe ich auch in erster Linie derzeit noch für diese Stadt, für den Stadtbetrieb die Elektromobilität als prädestiniert an. Das funktioniert alles hervorragend. Aber okay, wir werden sehen. Schauen wir mal. Jetzt haben wir wieder lange darüber gesprochen.
Ja, aber jetzt nochmal zurück zu VW. Also ich denke schon auch, dass 2027 für dieses 20.000 Euro E-Auto-Startpreis nicht zu spät ist.
Naja, das sind ja noch im Endeffekt 3 Jahre, weil dieses Jahr ist ja, wir sind ja erst im 2. Monat von diesem Jahr, also das.
Ja, nee, aber ich denke nicht, dass es für VW zu spät ist. Die Frage, die sich halt stellt, ist, wie der Konzern generell 2027 aussieht, wie die Flotte oder generell das Fahrzeugangebot von VW bis dahin aussieht. Wie es im Konzern aussieht.
Mhm.
Ja. Porsche rudert ja mit all seinen Plänen aktuell auch gerade wieder kräftig zurück.
Mhm.
So ein Ding, was ich auch nicht verstehe, ja, dass man sich, nachdem man sich ja eigentlich zu einem Plan committed hat, den Plan nicht auch durchzieht, ja, weil so eine Sache ändert sich nicht von heute auf morgen. Ja. Von daher tue ich mir da mit vielen Entscheidungen im VW-Konzern momentan schwer.
Ja. Klar.
Ich hoffe, dass das, was halt VW angekündigt hat, dass sie das jetzt auch durchziehen, weil ansonsten dürfte das sehr, sehr düster aussehen.
Ja.
Es ist schön, wenn du einen Plan hast. Klar, dass ein Plan angepasst werden muss, ist auch klar. Nur so wie die letzten Jahre, hü-hott, ja, das kann nicht funktionieren.
Leider nicht. Und es sind ja auch noch andere Probleme, die derzeit bei VW vorherrschen, dass sie ja, teilweise ja. Qualitätsprobleme haben bei den Fahrzeugen, was ja eigentlich jahrelang nicht der Fall gewesen ist. Und sie hatten durchgehend gute Qualität. Und also ich hab ja letztens ein Multivan angeschaut, einen recht teuren Multivan, weil sich ein Bekannter von mir eingekauft hat. Und ich war erschüttert. Ich hätte dieses Fahrzeug nicht abgenommen. Bei einem Fahrzeug, was knapp in der Ausstattung, wo sich das der Kollege gekauft hat, fast 100.000 Euro gekostet hat, dann kann ich das doch nicht akzeptieren. Der hatte einen zweifarbigen Wahlstockhebel, also einen Blinkerhebel, wo das Plastik zweifarbig war, so gefärbt. Das kann ich doch nicht abnehmen. Ich meine, da gebe ich auch so ein bisschen meinen Kollegen schon, warum nimmt er so ein Fahrzeug überhaupt entgegen? Ich habe auf den ersten Blick, ich habe das Fahrzeug 10 Minuten im Innenraum gesehen und ich habe 12 Fehler gefunden.
Und gleich mal madig gemacht.
Nee, aber der hat das dann auch reklamiert, das kannst du doch nicht bringen. Und das selbst wenn das Fahrzeug nur 25.000 Euro gekostet hat, geht es doch nicht, dass man da solche signifikanten Fehler hat im Fahrzeug, in der Fahrzeugqualität.
Ja, Mangel ist Mangel, egal was es kostet, ja.
So. Also.
Bei mir ist scheißegal, ob das Ding 10 Euro kostet oder 100 Euro. Mangel ist Mangel.
Bei meinem Fahrzeug haben die ganze Sitze ausgetauscht, weil die Ziernähte nicht richtig gewesen, also weil die Ziernähte ein wenig schief gewesen sind. Und das war wirklich so ein bisschen Korinthenkacker-mäßig, muss ich sagen, was ich da bemängelt habe. Aber mit denen habe ich so lange gemosert, dass sie mir den ganzen Sitz ausgetauscht haben. Weil es einfach nicht geht. Aber gut, das ist nur eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, ich stelle auch immer wieder fest und höre das auch aus verschiedenen Bereichen, dass in einzelnen Produktionssegmenten Qualitätsprobleme vorherrschen.
Ich bin mal gespannt, ob sie in der Demo-Version, die sie da angesprochen haben, auch die Software zeigen.
Das ist ja das nächste Problem.
Ja, das ist eigentlich, würde ich sagen, aktuell eins der größten Probleme.
Auf jeden Fall, ja.
Ich hoffe, dass sie da das Problem mit den Milliarden, die sie da auf Rivian geschmissen haben, auch entsprechend lösen können.
Dass sich das Investment auch letztendlich auszahlt für VW. Ne?
Klar ist es über Jahre gestaffelt und die haben ja nicht alles auf einmal bezahlt, bla bla bla, aber die haben die Investition ja wieder erhöht. Und wie gesagt, dieses, wie heißt es schön im Neudeutschen, Return of Investment, ROI, ja, dass sich das wirklich, ja, und sie haben ja auch weitere, den Ausbau von Zusammenarbeit und Entwicklung und Fahrzeug, also nicht nur Software jetzt beschlossen, ich hoffe, dass sich das alles so rechnet. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Rivian eigentlich da der größere Nutznießer ist davon, von dieser Partnerschaft.
Ja, glaube schon.
Aber das, wie gesagt, bleibt abzuwarten. Ich hoffe, dass kurzfristig, gerade in Bezug auf die Software, ja, von der sich ja VW, denke ich mal, sehr viel verspricht, das auch entsprechend niederschlägt in der Qualität, die letztendlich im Auto ankommt.
So ist es. Gut. Lass uns das Fahrzeugthema machen. Gehen wir mal wieder in andere Bereiche, die mir auch so ein bisschen Kopfschmerzen bereiten. nämlich zu der Marke Sonos. Sonos hat jetzt mehr oder weniger eine Streaming-Box in die Beta-Phase geschickt. Man konnte gut lesen, mehr oder weniger, dass jetzt eine Streaming-Box in der finalen Entwicklungsphase steckt. Und es ist auch schon einiges so ein bisschen darüber herausgekommen, über das Produkt. Codename Pinewood. Und das, ja, was ist über das Gerät bekannt? Mittlerweile wurde auch so ein kleines Statement rausgegeben, das Ding soll mehr Leistung haben als ein Apple TV oder eine Nvidia Shield. Okay, es hat Gigabit Ethernet, nichts Besonderes, hat Wi-Fi 7 on Board, auch nichts Besonderes. Steuerung soll per Sprachassistent oder Sprachbefehl oder dementsprechend mit einer physischen Fernbedienung funktionieren. Nach meiner Meinung auch nichts Besonderes. Der letzte Punkt, den man lesen konnte, dem schließe ich mich an und das ist auch so mein Bauchschmerzpunkt dabei. Es gab interne Kritik, weil der Preis zu hoch ist. Und man munkelt so, dass das Gerät $400 kosten soll in der maximalen Ausbaustufe. losgehen soll es bei 300 Euro. Und wenn man sich die Konkurrenz anschaut, speziell auch Apple anschaut, die natürlich auch plattformübergreifend Akzeptanz gefunden hat im Markt, die Box, auch wenn das jetzt nicht so der Riesenverkaufsburner ist, aber die ist halt wesentlich günstiger. Und auch vom Bedienkonzept etabliert und es funktioniert alles sehr flüssig. Und also ich mag das Apple TV-Produkt an sich und habe da keine großartigen Mängel für mich feststellen können, für meinen Use Case. Und auch der Preis ist noch akzeptabel. Und da frage ich mich, wie wollen Sie diese Box mit $400 im Markt etablieren? Sehe ich nicht. Ja, das ist mein Fragezeichen und die Bauchschmerzen, die ich habe. Sicherlich gibt es diese Sonos-Hardcore-Fans, die zu Hause eine Sonos-Infrastruktur stehen haben. Speziell soll auch audiotechnisch natürlich das Produkt sich wunderbar anbinden können an die Sonos-Infrastruktur und da natürlich eine gewisse Kompatibilität haben und eine Homogenität in dieses vorhandene Ökosystem. Aber das ist ja natürlich auch nur eine Nische. Und du willst natürlich mit einer Streamingbox nicht nur die Sonos-Fans erreichen, sondern du willst auch mehr als nur den geneigten Sonos-Kunden damit erreichen, ist meine Meinung. Und ich glaube, das ist ein völlig falscher Preis zu belanglosen Funktionalitäten. Zumindest sind diese belanglosen Funktionalitäten herausgekommen. Mehr wissen wir halt noch nicht darüber. Da bin ich enttäuscht.
Ja, die Frage ist halt, soll es halt wirklich sowas werden wie das Apple TV? Oder wird das sowas wie die Arc mit Streaming-Funktion?
Die Arc ist ja eine Soundbar.
Genau, genau.
Ja, es soll nur eine Box werden, wo ich dann alles anschließen kann. Also da soll nichts mit Sound sein, nur eine kleine Box, wo ich dann das Ding connecten kann.
Das wird schwierig. Ja. Das wird schwierig, aber wie, ich hatte da die News gar nicht mitgekriegt, deswegen von mir die Frage jetzt, ob das, wie gesagt, eventuell wie die Arc, also eine Soundbar mit dann erweiterter Funktionalität werden soll, oder ob das, wie gesagt, wenn es wirklich sowas werden sollte, wie
nein, nur eine Standalone-Box.
Andere Set-Top-Boxen.
Nein.
Dann wird es erst schwierig.
Just another Set-Top-Box, so liest sich das alles, also auch von den Funktionen.
Da haben wir ja, mein Gott.
Und allein
ja vom Amazon Fire Stick bis Apple TV beziehungsweise die ganzen anderen Anbieter noch, hast ja so viel an Möglichkeiten.
Und ich habe mich jetzt nicht gezwungenermaßen, sondern aus Interesse mal so ein bisschen mit der Nvidia Shield beschäftigt, die ja immer noch aktualisiert wird. Ich dachte, das Thema ist schon längst gegessen, aber das ist ja ein etabliertes und ein aktuelles Produkt, wusste ich gar nicht.
Aber der Shield ist eigentlich mein erster Gedanke immer auch an die allererste Version, an dieses
Ding. Ja, und da hat sich ja eine ganz große auch Community im Bereich der, ich sag mal so, dem Hacking gesammelt, sage ich jetzt mal. Da ist ja sehr, sehr viel möglich außerhalb der offiziellen Möglichkeiten, sagen wir erstmal sehr vorsichtig. Und allein deswegen hat ja dieses Shield eine wahnsinnig große Fanbase, was mir gar nicht so bewusst gewesen ist. Weil ich da so ein bisschen scheuklappenmäßig im Apple TV-Universum unterwegs bin. Und deswegen sehe ich das auch allein aufgrund vom Preis her, sehe ich diese Entwicklung von Sonos oder sehe ich dieses Produkt für sehr schwierig an. Alles, was über $200 geht, ist grenzwertig. Nach meiner Meinung. Ja, okay. Die letzte Sonos-Meldung, die ich jetzt zusammengetragen habe. Ja, bitte, erzähl.
Ja, wobei gerade, wenn du mal guckst, für Sonos und im Vergleich zur Arc 400 ist jetzt auch nicht so abwegig, aber im Vergleich zu allen anderen Streaming-Boxen ist das schon ein sehr selbstbewusster Preis. Die Frage ist halt, was kommt wirklich an Funktionen?
Ja, aber was ich da so lesen konnte, viel ist jetzt nichts.
Viel ist es nicht, ne?
Was ich da so abhebt.
Ja.
Natürlich, es gibt Sonos Fanboys und ich merke ganz stark, dass das schon fast so ein sektenartiger Verein ist wie so die Tesla-Fahrer. Also gegen Sonos zu schießen, das ist ganz gefährlich, habe ich festgestellt. Das ist ja eine ganz verschworene Gemeinschaft.
Wir schießen ja nicht gegen Sonos.
Nein, aber Sonos hatte ja auch in der Vergangenheit oder im vergangenen Jahr extrem viele Probleme mit dieser App-Geschichte und da gab es ja richtig Stress. ich muss fairerweise dazu sagen, damit habe ich ja null Berührung, weil ich steuere ja alles mit AirPlay an. Das heißt, ich benutze diese App gar nicht. Von daher habe ich auch persönlich gar keine Probleme. Weil die Dinger sind ja AirPlay-kompatibel. Und selbst wenn man alte Sonos-Geräte im Netzwerk hat, muss man nur ein aktuelles Gerät haben, was AirPlay spricht, und man kann die alten Geräte via AirPlay ansprechen. Also ich sehe halt gar keine Probleme, weil ich das Zeug gar nicht benutze. Ich arbeite nativ mit dem AirPlay-Protokoll und von daher funktioniert meine Sonos-Infrastruktur. Aber es gibt wahrscheinlich viele Konsumenten, die mit dieser App arbeiten und diese ganzen Entscheidungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, die haben halt nicht gerade dazu beigeführt, dass Sonos so ein tolles Geschäftsjahr hatte. Und deswegen haben sie jetzt 200 Leute entlassen. Das ist schon mal eine Hausnummer. Also das hat sich alles bemerkbar gemacht und sie haben ja auch das Personal gewechselt, sie haben einmal den Chef gewechselt, den CEO, und ich glaube, jemand aus dem technischen Bereich haben sie ausgetauscht. Da hat sich auch einiges getan, also da wurden wahrscheinlich einige falsche Entscheidungen getroffen. Tja, und sobald man so ein bisschen Kritik äußert, dann kriegt man von den Sonos Ultras gleich richtig Ärger. Das muss man aufpassen, habe ich festgestellt. Das ist genauso, wenn man Tesla-Fahrer kritisiert oder die Marke Tesla kritisiert. Naja. So ist das. Gut, das nächste Thema. Das geht auch ganz schnell, aber ich finde es prinzipiell interessant. Lexa bringt eine SD-Karte raus, die ein Edelstahlgehäuse hat. Und da werden sich einige bestimmt fragen, wozu das Ganze? Und ich habe letztens auch einen Podcast gehört, da haben sie gesagt, das tut ja gar nicht Not, so eine SD-Karte ist ja quasi unkaputtbar. und dann habe ich gesagt, ja, und wie gehen dann Leute mit den SD-Karten um? Da haben sie zwei Fotografen unterhalten und die haben das alles gar nicht verstanden. Das ist nur Geldschneiderei, wie so Edelstahlgehäuse und tralala. Und da habe ich nur überlegt, okay, das mag wahrscheinlich der Fall sein, weil sie in ihrer Bubble noch nie das Erlebnis hatten, dass da eine SD-Karte kaputt geht. Ich kenne ganz viele Leute, wo die SD-Karten kaputt gegangen sind. Und jetzt nicht technisch, also vom Speicherchip her, sondern physisch. Das beste Beispiel, unsere Lieblingsurlaubsvertretung, der liebe Thorsten, der hatte schon mehrmals Probleme, dass SD-Karten kaputt gebrochen sind im normalen Einsatz. Einmal hat sich eine SD-Karte verhakt beim Rausziehen aus dem Audiorekorder. Und das Gehäuse ist dann kaputt gegangen. Also er hatte schon mehrmals Probleme mit Kunststoff-SD-Karten. Und nicht ohne Grund hat ja zum Beispiel auch Sony vor einigen Jahren diese TUF-Serie rausgebracht mit speziell gehärteten Kunststoff und wo sie diesen Schreib-Leseschalter halt weggenommen haben, weil das auch eine Schwachstelle ist, die oft kaputt geht. Diesen Schreibschutzschalter, den gibt's bei diesen Sony-TUF-Karten zum Beispiel gar nicht mehr, etc. Also ich sehe da durchaus einen Markt, robuste SD-Karten auf den Markt zu bringen. Weil ich von ganz, ganz vielen Bekannten, Kunden gehört habe, dass die SD-Karten physisch kaputt gehen bei einer normalen Behandlung. Deswegen konnte ich das im letzten Podcast, den ich da gehört habe, wo sich da zwei Fotografen unterhalten haben, nicht verstehen, wo sie da sich über das Produkt lustig gemacht haben. Das ist wahrscheinlich denen ihre Realität, aber bei weitem nicht die Massenrealität von allen anderen. Das sollte man immer im Auge behalten, finde ich, dass es doch so viel Bubbles gibt und ganz viele andere Realitäten im Alltag. Und Lexa wird da wahrscheinlich einen Markt sehen, sonst hätten sie diese Karte nicht vorgestellt. Und es gibt da zwei Karten, einmal die Armor Gold, die ist auch die schnellste Karte, die schafft UAS 2, und einmal die Armor Silver Pro, die ist etwas langsamer. Preise sind leider noch nicht bekannt. Falls das ja jemand von Lexa hört, ich hätte gern mal so ein Testmuster. Bei Seagate hat es ja auch geklappt, dass sie es gehört haben. Also von daher. Ja. Ja, aber
mir
wie gesagt.
Mir ist eine SD-Karte auch schon mal kaputt gegangen.
Ja, das passiert auch. Also, ja.
Also wie gesagt, nicht irgendwie jetzt, dass sie nicht mehr lesbar war, sondern
das Gehäuse.
Das Gehäuse, ja, aufgegangen, ja.
So ist es. Ja.
Aber das war eine von keine Ahnung wie vielen, ja. Aber es passiert, ja.
Ja, aber da haben sie sich so geäußert, dass das ja völlig unmöglich ist und noch nie passiert ist.
Ist ja schön, das ist ja schön, wenn es bei denen noch nie passiert ist. Wie gesagt, bei mir war es auch eine von keine Ahnung wie vielen. Aber es kann passieren, ja. Und so gerade bei den Millionen an Karten, die da benutzt werden, ja, mein Gott, selbst 1%, ja, sind ein paar Karten.
So ist es. So sehe ich das auch.
Millionen ist noch untertrieben, ja. Das
und ich,
wie
ich
lange
arbeite,
haben wir SD-Karten mittlerweile schon im Markt, ja?
Und ich arbeite sehr viel mit SD-Karten, obwohl ich eigentlich gar keine Kamera mehr habe, aber das ist ja auch nicht der Spezialansatz. Aber allein im Datenaustausch Raspberry Pi und dann macht man da mal eine Datensicherung und da was, das hat teilweise bei mir den USB-Stick abgelöst, weil in allen Geräten ist ja fast heutzutage ein SD-Karten-Slot drin. Und von daher ist das bei mir so das Mittel der Wahl. Also, von daher bin ich froh, dass es da jetzt ein Edelstahlgehäuse gibt. Okay. Zum Schluss noch ein ganz kleines Boulevardthema sozusagen. Der Herr Karl Lager.
Der Kreis schließt sich, ne?
Der Kreis schließt sich. Ja, ja, wir kommen aber noch zum Gadget. Das geht dann nicht so ins Boulevardthema hinein. Aber der Herr Lagerfeld war ja bekennender Anhänger von iPods und generell von Apple-Produkten. Das letzte legendäre Produkt, was er ja genutzt hat, war die Apple Watch, die er eigentlich nie aktiviert hat. Ne? Gab ja diesen Running Gag, gab es diesen Ausdruck des Lagerfelding, ne? Apple-Produkte zu benutzen, die man gar nicht aktiviert und nur so am Arm trägt oder so. Also da hat er ja auch nochmal von sich negative Presse eingeholt, mehr oder weniger. Aber er hat auch eine iPod-Sammlung. Und die hat er halt auch aktiv genutzt. Allerdings hat er das Zeug auch immer sehr merkwürdig benutzt, weil er hatte ja ganz, 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 ganz viele iPods und hatte für jede Band oder für jedes Album quasi einen eigenen kleinen iPod und hat sich da nicht, es war ganz kurios, wie er seine iPods benutzt hat. Und zu den Hochzeiten dieser Nutzung hatte er sogar einen Angestellten, der dieses ganze Zeug gemanagt hat. Also war sehr eigenartig, das Benutzungsszenario. Und er hat auch ganz viele iPods modifizieren lassen mit Glitzersteinchen und mit Airbrush-Geschichten und hat die halt für nach seinem Geschmack anpassen lassen. Und ein kleiner Teil dieser iPod-Sammlung wird jetzt versteigert bei Sotheby's. Und das nur mal so als kleine Information, dass jetzt, wie gesagt, diese Sammlung aufgelöst wird. Man kann davon ausgehen, dass da hohe Preise erzielt werden, aufgrund dessen, dass es auch modifizierte Produkte sind, also keine Massenprodukte sind und aufgrund dessen, dass es halt Produkte von oder im Besitz von Karl Lagerfeld gewesen sind, ja. Naja, das nur mal so als Info. Ist schon ein paar Tage alt, die Nachricht, aber ich wollte sie trotzdem noch verwerten. Jo, jetzt haben wir die 2-Stunden-Marke auch geknackt. Jetzt können wir auch noch mal richtig lange über das Gadget sprechen, was wir leider auch, oder besser gesagt zum Glück auch müssen, weil das ganze Thema ist nicht so trivial und auch ein wenig erklärungsbedürftig. Und wir sprechen heute über ein Produkt aus dem Hause Lassie, respektive aus dem Hause Seagate. Und es ist ein brandneues Produkt in einer neuen Produktkategorie, Thunderbolt 5. Das ist das erste Produkt von Lassie im Thunderbolt 5 Bereich und auch somit generell im Thunderbolt Bereich. Da sind wir im Thunderbolt 5 Bereich, da sind wir ja von den Marktbegleitern auch noch nicht so reichlich gesegnet. Da gibt es ja auch noch nicht so eine große Auswahl und somit ist Lassie eines der ersten Hersteller, die jetzt derzeit eine Thunderbolt 5 SSD anbieten können. Und fangen wir erstmal mit den Äußerlichkeiten an. Das versuchen wir so ein bisschen schneller abzuarbeiten. Wir haben hier ein etabliertes Lassie-Design. Die Designsprache gibt es schon bei Lassie relativ lange. Das Vorgängermodell, was Thunderbolt 3 konnte und auch noch kann, das ist die Rugged SSD Pro. Die gab es in einem schwarzen Gehäuse und die Thunderbolt SSD oder die Rugged SSD Pro 5, worüber wir jetzt sprechen, die hat ein blaues Gehäuse. Grundsätzlich ist die Designsprache und sind die Abmessungen gleich, nur dass sich die Gehäusefarbe halt verändert hat. Wir haben jetzt ein blaues Gehäuse, vorher gab es das schwarze Gehäuse und in der noch kleineren Serie, in der USB-C-Serie gibt es dann das orangefarbene Gehäuse. Man versucht natürlich auch bei den Farben gleich eine sofortige Differenzierung zu schaffen, finde ich auch gelungen, finde ich auch okay, dass man sofort sieht, okay, das ist meine Thunderbolt 5 SSD und das macht ja auch durchaus Sinn, es gibt ja viele kreative Videografen, Fotografen, die durchaus ein großes Portfolio an SSDs haben, ein großes Speicherarsenal haben, und dann ist es auch sinnvoll, dass man sofort erkennen kann, ey, das ist meine Thunderbolt 5 SSD. Finde ich auch gut, dass man da eine schnelle optische Differenzierung geschaffen hat. Alles toll. Deswegen sind die Grundfunktionen auch weiterhin gleich geblieben. Wir haben weiterhin eine IP68-Zertifizierung. Das Ding kann aus einer Höhe von 1 Meter runter in einer Wassertiefe von 1 Meter untergetaucht werden und hält dann 30 Minuten dicht. Wir haben eine Fallhöhe von 3 Metern und wir haben eine Druckfestigkeit von bis zu 2 Tonnen. Das sind so die grundsätzlichen Funktionen, also ein klassisches Rugged-Design von Lassie, wo sie auch schon jahrelang oder in dem Bereich, wo sie auch schon jahrelang erfolgreich aktiv gewesen sind und immer noch aktiv sind. Und dazu kommt noch, dass die Rugged SSD zumindest 45% aus recycelten Materialien besteht. Das haben sie jetzt auch neu eingeführt. Das haben sie jetzt bei den letzten Generationen Stück für Stück erweitert. Und das finde ich auch sehr nachhaltig und auch sehr schön, dass das auch mittlerweile bei Lassie Fuß gefasst hat. Wir haben 5 Jahre Garantie. Und das Ding ist ein wenig schwerer geworden, dass die SSD Pro, die hat 100 Gramm gewogen oder wiegt immer noch 100 Gramm und das Ding wiegt jetzt 150 Gramm. Wir haben eine Abwärtskompatibilität, das ist ganz wichtig. Da kommen wir dann nochmal zum Schluss dazu, warum ich das persönlich für sehr wichtig finde. Das Ding funktioniert mit Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4, setzt aber auch das Grunddesign von Thunderbolt 5 voraus. Also das sind die klassischen Dinge, die sie halt vom Thunderbolt-Protokoll oder vom Thunderbolt-Standard auch umgesetzt haben. Also das hebt sich jetzt nicht von den Marktbegleitern ab. Das sind einfach grundsätzliche Thunderbolt-Funktionalitäten, die halt umgesetzt worden sind. Und jetzt möchte ich nochmal einen kurzen Schwenk auf das Vorgängermodell oder auf die SSD Pro machen, weil das auch wichtig ist, um die Leistungsdaten und die Leistungswerte auch zu verstehen. Deswegen habe ich mir nochmal die Arbeit gemacht und habe die Lassie Rugged SSD Pro genommen, die ich auch immer noch im Einsatz habe. Und hier ist es mir ganz wichtig, dass wir auch immer noch alte, in Anführungsstrichen, alte Produkte aufheben und im Langzeittest haben, dass wir auch nochmal so Gegenvergleiche machen können, wenn neue Generationen herauskommen. Deswegen bin ich mal ganz froh, dass ich hier immer auch ein großes Testportfolio im Betrieb habe und auch im Alltagseinsatz habe, dass ich nochmal auf ältere SSDs zurückgreifen kann. Und deswegen möchte ich nochmal 2 Werte herausarbeiten, nämlich die alten Leistungsdaten von der Rugged SSD Pro, also von dem Thunderbolt 3 Gerät. Da bin ich mit Blackmagic bei einer File-Testgröße von 5 GB auf eine Lesegeschwindigkeit von 2480 MB in der Sekunde gekommen und eine Schreibgeschwindigkeit von 1780 MB in der Sekunde gekommen. Wie gesagt, das ist die SSD Pro mit Thunderbolt 3 Konnektivität. Das nur mal so als 2 Zahlen oben drüber, um jetzt die weiteren Zahlen besser einordnen zu können oder auch in einen besseren Kontext setzen zu können. Und jetzt kommen wir halt zu der Thunderbolt SSD Pro 5 oder Rugged SSD Pro 5. Mein Gott, immer diese langen Produktnamen. Lassie gibt an, dass sie eine Lesegeschwindigkeit von 6700 MB in der Sekunde haben und eine Schreibgeschwindigkeit von 5300 MB in der Sekunde haben. Soweit, so gut. Und ich musste dieses Mal meinen Test etwas ausdehnen. Normalerweise nehme ich nur den Blackmagic-Test und nehme standardmäßig eine Filegröße von 5 GB. Und natürlich nehme ich das, wenn ich mehrere SSDs miteinander vergleiche, nehme ich immer die gleiche Einstellung. Ich nehme immer die Filegröße 5 GB, um halt auch einen vergleichbaren Wert zu haben. Und setze das auch immer im gleichen Testsystem ein, das Ganze, damit es keine Verwässerungen gibt, ganz klar. Hier muss man allerdings dazu sagen, um ein Thunderbolt 5 System testen zu können oder eine Thunderbolt 5 SSD testen zu können, muss man auch einen Rechner haben mit Thunderbolt 5 Schnittstelle. Habe ich mir die Arbeit gemacht, mir extra einen Mac Mini M4 Pro in der Basisausstattung besorgt, habe das aktuellste macOS installiert, 15.3, und habe das dann dementsprechend installiert, das nur als Disclaimer. Und ganz wichtig ist, das man hier beachten muss, dass diese SSD einen Cache von 50 GB verbaut hat und einen Cache von 50 GB einsetzt. Das bewirbt Lassie auch. Und somit werden extrem große Schreibgeschwindigkeit bei den ersten 50 GB erreicht. Logischerweise, weil der Cache ja in Anführungsstrichen nur 50 GB groß ist. Und um das testen zu können, sollte man auch eine dementsprechend große Testdatei benchmarken. Und das packt halt Blackmagic nicht. Und deswegen bin ich auf ein anderes Benchmark-Utility gegangen. Und das nennt sich Amorphous Diskmark. Und da bin ich auf sehr erstaunliche Werte gekommen und habe das auch mehrfach getestet. Und ich bin auf höhere Werte gekommen, jedenfalls bei einer Dateigröße von 32 GB. Die Seagate oder Lassie angibt, bedeutet, ich bin bei der Lesegeschwindigkeit bei einem 32 GB großen Testfile auf 7080 MB in der Sekunde gekommen und eine Schreibrate oder eine Schreibgeschwindigkeit von 5299 MB in der Sekunde. Das mit den 7000, das war so der Maximalwert. Also bin auch mal auf 6950 gekommen etc. Das ist immer ein wenig hin und her gegangen, obwohl ich sagen muss, das System war komplett leer. Es war nur macOS 15.3 installiert, also Sonoma in der aktuellsten Version, und außer den normalen Bordprogrammen von Apple war nichts weiter auf dem System. Dementsprechend außer die beiden Benchmarking-Tools war nichts weiter installiert. Und das System war halt frisch gebootet, also eine normale Benchmark-Umgebung. Und da bin ich halt auf Werte von 7000 MB bei den ersten 50 GB, speziell bei 32 GB großen Testfiles gekommen. Das sind natürlich Benchmark-Ergebnisse und spiegeln nicht unbedingt ein Alltagsszenario wider, aber man sieht halt den Wert und man sieht halt die enorme Leistungskapazität, was Thunderbolt 5 realisieren kann im Kontext zu Thunderbolt 3 respektive Thunderbolt 4. Und in Kombination halt auch mit einer 50 GB großen Cache-Datei. Kommen wir aber zu den nach meiner Meinung etwas relevanteren Werten für den Alltagseinsatz, weil 50 GB Dateien, das schieben wahrscheinlich nur wenige permanent hin und her. Das sind Leute, die mit Videodateien arbeiten oder mit großen Bildarchiven arbeiten etc. Dafür ist eigentlich auch diese Platte konzipiert, für diesen kreativen Profi. Deswegen haben sie auch sich mit dieser Cache-Geschichte so aufgestellt, dass man halt wirklich große Dateien auch relativ schnell transferieren kann. Aber so der Alltagseinsatz für den Otto-Normal-Anwender, in Anführungsstrichen, der arbeitet halt viel mit kleinen Dateien oder mit mehreren kleinen Dateien oder vielleicht großen Foldern, wo sich mehrere kleine Dateien drin befinden etc. Das ist, denke ich, so der Alltags-Use-Case für den normalen Anwender, in Anführungsstrichen. Und da bin ich dann auf ganz andere Performance-Werte gekommen, die auch sehr, sehr gut waren, aber dementsprechend nicht so extrem hoch wie die Cache-Werte, die man da halt über den Cache gezogen hat oder durch den Cache gezogen hat. Da bin ich bei einer Filegröße mit Blackmagic, mit einer 5 GB großen Filegröße, dementsprechend durch Blackmagic gejagt, auf eine Lesegeschwindigkeit von 5115 MB in der Sekunde gekommen und einer Schreibgeschwindigkeit von 4950 MB in der Sekunde, was auch schon sehr ordentlich ist. Deswegen nochmal den Bezug zur SSD Pro, also zu der Thunderbolt 3 SSD, die ich am Anfang gemacht habe, dass ich mir trotzdem auch schon im normalen Einsatz eine wahnsinnig gute Leistung, keine Frage. Aber wie gesagt, der Cache bringt dann nochmal ordentlich mehr Leistung im Schnitt. In der Lesegeschwindigkeit sind das ja nochmal 2000 MB mehr. Und das ist nicht trivial. Das sind ordentliche Werte. Das ist eine sehr, sehr leistungsstarke externe SSD, die mich extrem positiv überrascht hat. Und oh Wunder, es ist bisher die schnellste externe SSD, die ich bisher testen konnte. Wäre aber auch schlimm, weil ich bisher nur Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 SSDs getestet habe.
Hm? Genau.
Also es ist schon beeindruckend, was da so rübergeht. Und was ich auch gut finde, dass das Thunderbolt 5-Kabel, was logischerweise ja im Lieferumfang enthalten ist, auf dem Stecker eine kleine 5 aufgedruckt hat. Ich weiß nicht, ob das generell eine Thunderbolt 5-Spezifikation ist, dass das aufgedruckt sein muss. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Oder ob das eine ein freundliches Add-on von Lassie gewesen ist, dass man da gleich eine Transparenz hat, okay, das ist jetzt ein Thunderbolt 5 Kabel. Ja, aber das finde ich gut und ich finde auch, dass sich die Isolierung des Kabels etwas verbessert hat. Es ist jetzt etwas weicher geworden. Das habe ich ja bei Lassie immer kritisiert, dass diese Isolierung so extrem hart ist und stöckisch ist. Das hat sich jetzt etwas verbessert. Es ist jetzt wesentlich angenehmer geworden. Ich habe es jetzt direkt auch mit der SSD Pro verglichen und da war es wesentlich stöckischer und hier ist es etwas weicher geworden. Ich könnte mir jetzt einbilden in meiner Vermessenheit, dass das an meiner Kritik gelegen hat, aber ich vermute mal, es werden auch noch andere Leute kritisiert haben. Also das ist ein sehr gutes Gesamtkonzept. Aufgrund dessen, dass das Ding auch 5 Jahre Garantie hat, ist das ein schönes, hochleistungstechnisches Produkt oder ein extrem schnelles Produkt, was ich durchaus empfehlen kann für alle diejenigen, die wirklich sehr viel Daten transferieren müssen, Daten auslagern müssen und auch große Dateien auslagern müssen, speziell auch Videodateien. Und jetzt nochmal zum Thema für wer ist der richtige Käufer oder die richtige Käuferin dafür? Alle diejenigen, die ich eben genannt habe, kreative Leute mit sehr viel großen oder mit sehr großen Datenmengen oder an sich großen Dateien als sekundär gesehen oder auch alle diejenigen, die jetzt schon in die Zukunft investieren möchten und darauf Wert legen, auch eine schnelle SSD zu haben. Wer jetzt zum Beispiel einen Mac hat, der nur Thunderbolt 4 hat oder Thunderbolt 3 hat, aber weiß, dass er sich in naher Zukunft was Neues kaufen möchte, der kann ja davon ausgehen, dass die zukünftigen Macs auch Thunderbolt 5 haben wollen. Und wer jetzt für die Zukunft gerüstet sein will, der kann sich durchaus jetzt schon diese SSD kaufen. Das ist mein Tipp dazu. Weil es ja nur eine Frage der Zeit, dass die kommenden Rechner, also der kommende Mac Studio zum Beispiel, auch Thunderbolt 5 bekommt und es nicht nur so beschränkt auf den Mac Mini ist und auf den aktuellen MacBook Pros, sondern dass die anderen Geräte dann auch Thunderbolt 5 bekommen. Preislich gesehen liegen wir derzeit bei Amazon für die 2-Terabyte-Variante bei 449 Euro. Es gibt auch noch eine 4-Terabyte-Variante, aber da habe ich mir den Preis erst gar nicht angeschaut, weil, ja, es ist schon der Leistung angemessen, sagen wir es mal so, weil es gibt ja auch nicht so, es gibt ja derzeit auch noch nicht eine so große Auswahl an Thunderbolt 5 SSDs und schon gar nicht in dieser Qualitätsklasse. Ja. Das dazu. Mhm. Und die 4 Terabyte und die 2 Terabyte haben beides 50 Gigabyte Cache on Board. Das ist da identisch. Gut. Das dazu. Haben wir es doch.
Ja, ja, ging jetzt schneller als gedacht. Du hast doch gesagt hier.
Ja, das war doch schon ein langes Review, aber ich wollte halt den Kontext schaffen zu der alten SSD und wollte halt betonen, dass man auch große Dateien durch das Benchmarking-Tool schieben muss, um die Werte rauszubekommen.
Ja.
Ne? Gut, Thomas. Dann haben wir es doch.
Meinst du?
Ja.
Okay, wunderbar.
Dann machen wir das Ding für heute dicht.
Jawohl.
Bis nächste Woche.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.